Beim Kaiserschnitt von meinem zweiten Kind hatte mir auch der Arzt im OP dann gesagt, beim Zunähen, dass durch mein Becken, dass da niemals ein Kind durchpassen würde. Daran erinnere ich mich auch noch so.
Okay.
Der wollte mich trösten, so genau. Es hat leider das Gegenteil bewirkt.
Ja.
Also man soll seine Worte immer sehr gut abwägen.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich, eure Gastgeberin. Und ich habe heute eine ganz besondere Expertin zu Besuch. Nämlich eine Expertin für Selbstbestimmung und Körpergefühl. Ich spreche nämlich mit einer Mutter, die allen Widrigkeiten zum Trotz eine ziemlich besondere Hausgeburt erlebt hat. Und sie wird uns gleich ihre Geschichte erzählen. Ich werde die Geburtsgeschichte aus meiner Sicht als Hebamme kommentieren und wer schon bei mir auf hebammenblog.de oder in meinem Buch Jede Geburt ist einzigartig gelesen hat, der kennt das Konzept. Also ihr werdet merken, dass es in jeder Geburtsphase oder auch schon Geburtsvorbereitungsphase und auch während der Geburt oft Momente gibt, wo Entscheidungen getroffen werden von der Gebärenden selbst oder von dem begleitenden Team, die quasi Wendepunkte sind. Und ich glaube, davon kann man ganz viel über Geburten, Geburtsorte, Geburtsverläufe lernen. Und für alle, denen dieses Ereignis noch bevorsteht, ihr könnt dadurch viel besser vorhersehen, was ihr wollt und entscheiden, was für euch und eure Geburt wichtig ist. Und es ist so gut, wenn ihr im Vorfeld ganz viele positive Berichte lest oder hört, weil euer Unterbewusstsein Geburt dann als positives Ereignis abspeichern kann und euch das total hilft, wenn ihr euch selbst in dieser existenziellen Erfahrung Geburt befindet. So, jetzt aber genug der Vorworte. Wie es zu all dem gekommen ist und die ganze Geschichte mit allen Höhen und Tiefen, wird uns Anna gleich selbst erzählen. Liebe Anna, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du da bist.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein kann und ja, das heute mit dir erzählen kann.
Super. Anna ist heute nicht mit mir in Berlin, sondern ist aus Rheinland-Pfalz dazu geschaltet. Und ja, Anna, du bist Lehrerin und lebst mit deiner Familie auf einem Biobauernhof. Also ich als Großstädterin bekomme sofort Herzchenaugen und ein Bullabü-Gedanken. Ist es wirklich so malerisch bei euch? Und mit wem lebst du denn alles auf dem Hof?
Also es ist tatsächlich sehr malerisch bei uns. Wir sagen manchmal, ja, wir leben da, wo andere Leute Urlaub machen. Auch so an der Grenze zur Moselregion. Also es ist sehr schön hier. Ja, und es ist tatsächlich ein bisschen wie Bullabü. Es ist ein sehr kleiner Ort. Ich lebe hier mit meinen Eltern, meinem Mann und meinen drei Kindern inzwischen. Dann gibt es natürlich auch noch die Oma und meine Brüder. Die sind schon erwachsen, aber wir leben quasi alle auf einem Hof, verteilt auf verschiedene Häuser. Wir haben eine ganze Menge Tiere. Und ja, für die Kinder ist es sehr schön, so aufzuwachsen. Es ist natürlich nicht immer alles so idyllisch, wie das dann klingt, ganz klar. Das ist ja nirgends so. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das in der Familie sehr schön.
Hört sich toll an. Und das ist ja auch fast wie dieses Dorf, von dem man immer spricht, ne? Also in dem dann die Kinder auch aufwachsen mit verschiedenen Bezugspersonen, die alle auch ein bisschen Auge auf sie haben und an denen sie sich orientieren können.
Das weiß ich auch unheimlich zu schätzen. Das ist ja schon heutzutage doch eher die Ausnahme. Das macht das Leben mit Kindern dann doch sehr viel entspannter für alle.
Toll. Anna, du hast uns heute deine Geburtsgeschichte mitgebracht. Und da es sich eben um eine vaginale Geburt nach zwei Kaiserschnitten handelt, müssen wir natürlich als erstes mal darüber sprechen, warum die ersten Geburten denn Kaiserschnittgeburten waren. Und deshalb fangen wir, denke ich, einfach mal bei deiner ersten Schwangerschaft an und tauchen so ein in die Vorstellungen, die du vielleicht hattest von der Geburt und wie du dir das alles organisiert hast.
Ja, also die Idee von der Hausgeburt hatte ich tatsächlich schon ganz lange, bevor ich Kinder hatte. Also ich glaube, da muss ich so 11 oder 12 gewesen sein. Da hat mir meine Mama von einer Freundin erzählt, die gerade eine Hausgeburt hatte beim dritten Kind. Und ich weiß noch, dass ich das total faszinierend fand. So, dann haben wir das auch oft gespielt, so mit Puppen und so. Und es hat mich immer sehr fasziniert. Und natürlich ist das dann im Laufe der Jahre in den Hintergrund gerückt. Aber es war irgendwie immer so in meinem Kopf. Ich bin dann mit 25 im Studium noch das erste Mal schwanger geworden. Ich war da auch schon 8 Jahre mit meinem Freund zusammen, der jetzt mein Mann ist. Dann haben wir entschieden, dass das jetzt doch eine gute Idee wäre. Dann habe ich auch direkt am Anfang der Schwangerschaft beschlossen, also wirklich schon so in der 7., 8. Woche, dass wenn das irgendwie möglich ist, ich das dann auch gerne als Hausgeburt versuchen möchte, wenn nichts dagegen spricht, medizinisch. Dann habe ich mir eine Hausgeburtshebamme gesucht, was sich sehr schwierig gestaltete, so wie das ja auch immer noch ist. Ich habe dann eine Hebamme gefunden. In der Schwangerschaft ging es mir sehr gut. Ich war ja topfit. Gegen Ende hatte ich dann sehr starke Symphysenschmerzen und so Ischias-Probleme, tatsächlich ziemlich doll, sodass ich dann kaum noch laufen konnte und so ein Beinchen nachgezogen habe. Ja, das war dann nicht so schön die letzten Wochen. Und was ich auch immer wichtig zu erwähnen finde, ich hatte sehr viel Stress.
Ich möchte nur ganz kurz für unsere HörerInnen einfügen, die Beschwerden, die du gerade beschrieben hast, ne, es kommt daher, dass die Schwangerschaftshormone eben die Strukturen vom Becken, die eben nicht knöchern sind, diese Anteile, das wird eben auch weich durch das Schwangerschaftshormon. Dadurch hat man diese Lockerung und dadurch haben manche Frauen eben starke Beschwerden oder auch ausstrahlend in den Rücken. Die Symphysenschmerzen speziell, also die Symphyse, das ist ja das Schambein, also vorne, der vordere Teil vom Becken. Manche Frauen haben eben da starke Schmerzen. Da kann man übrigens ein bisschen was machen. Ich weiß nicht, ob du auch so einen Gurt getragen hast oder ob du dich hast tapen lassen.
Tapen, also ja. Meine Hebamme und später dann mein Mann, weil die ja nicht jeden Tag da war und der war dann Profi im Tapen. Ja,
super, perfekt. Ne? Man kann nämlich die PartnerInnen dann auch anlernen und die können das dann übernehmen, ne? Wenn die Hebamme das erstmal gezeigt hat.
Also wie gesagt, mir ging es grundsätzlich gut, außer diesen Wehwehchen und ich weiß, dass ich dann am Ende lieber Fahrrad gefahren bin, als zu laufen, weil das Laufen doch wirklich sehr beschwerlich war.
Ja, lustig, das sagen ganz viele Frauen. Ja, laufen konnte ich nicht mehr, aber Fahrrad fahren war immer noch super.
Ich bin überall mit dem Fahrrad gefahren. Also selbst wenn es nur 20 Meter waren, das war
die Rettung.
So mein Mittel der Wahl. Ich hatte also sehr viel Stress auch am Ende, da ich ganz schön viele Klausuren und mündliche Prüfungen noch hatte. Also ich hatte tatsächlich 2 Tage vor der Geburt meine letzte mündliche Prüfung.
Oh Gott.
Das wollte ich quasi noch hinter mich bringen und ich hatte auch in der Prüfung, da weiß ich dann im Nachhinein, schon leichte Wehen. Also ich musste in der Prüfung ständig aufstehen und habe zu meinem Prof gesagt, sorry, aber ich kann nicht mehr sitzen, ich muss ein bisschen rumlaufen und so. Also das war, ja, rückblickend vielleicht nicht die beste Idee, die ich je hatte.
Aber dein Kind hat freundlicherweise gewartet, bis du fertig warst.
Ja, hat es, aber ich weiß nachher nicht, vielleicht wäre es schon früher gekommen. Also ich weiß es nicht, ne? Das weiß man ja nie.
Ja.
Dann hatte ich eines Nachts, dann 2 Tage vorm Termin, einen Blasensprung, wobei eher ein Blasenriss, es tröpfelte so ein bisschen.
Hat nicht plöpp gemacht, aber es
genau. Es war eher so, dann ist man natürlich super aufgeregt, ist ja auch das erste Kind und man ist gespannt und es geht jetzt los und ich hatte mich natürlich auch vorher viel informiert und gelesen und Geburtsberichte auf deiner Seite gelesen und so weiter. Und dann wusste ich, ja, jetzt muss ich mich auf jeden Fall mal ausruhen. Das habe ich auch gemacht, aber leider kamen auch nach längerem Warten einfach keine Wehen. Die Hebamme kam dann auch, hat sogar bei uns übernachtet und wir haben alle möglichen Hilfsmittelchen versucht, aber Wehen gab es einfach keine. Es ging mir also gut. Ich habe aber leider nicht geschlafen, weil ich so aufgeregt war.
Ja.
Dann nach einer gewissen Zeit nach dem Blasensprung steigt ja das Infektionsrisiko durch Bakterien, die dann eben eindringen können. Und dann mussten wir ins Krankenhaus fahren. Die Hausgeburt war damit also abgeblasen. Da war ich sehr traurig. Auf der anderen Seite bestand ja immer noch die Chance, dass das im Krankenhaus dann vielleicht klappen würde. Das damals eine anthroposophische Klinik in Germersheim. Und dann haben wir alles gepackt und sind dahin gefahren und waren dann auch eigentlich so noch guter Dinge. Da habe ich dann einen Wehencocktail bekommen, als wir ankamen.
Das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären für alle, die keinen Wehencocktail kennen. Also das ist immer eine wilde Mischung mit Rizinusöl und verschiedenen anderen Dingen, die man da reinmacht. Meistens Saft, manchmal Mandelmus. Also da gibt es unterschiedliche Zutaten für. Es wird tatsächlich bei Erstgebärenden nicht unbedingt empfohlen. Kann man aber in diesen Klinik-Settings unter Beobachtung machen. Also es wird auch immer noch gemacht. Manchmal funktioniert es auch. Aber in unseren geburtshilflichen Leitlinien steht, dass man das sehr vorsichtig machen soll. Also bitte nicht zu Hause. Don't try this at home. Wenn dann nur unter Beobachtung, weil manche Frauen nämlich sehr, sehr stark darauf reagieren. Wenn ihr zum Thema Wehencocktail euch nochmal belesen wollt, ich habe einen ausführlichen Artikel auf dem Blog geschrieben. Ich packe euch das einfach in die Shownotes. Wie ging es weiter?
Der Cocktail hat dann auch sehr schnell sehr stark gewirkt. Und ich habe ziemlich heftige Wehen auch dann bekommen. Und dann ging auch der Muttermund mal endlich ein bisschen auf. Aber ich glaube, so bei 3-4 Zentimetern ging es dann nicht mehr weiter. Und ich hatte wirklich sehr heftige Wehen. Ich weiß noch, dass in einem Moment kam der Chefarzt irgendwie in den Kreißsaal rein und meinte so, ach, das dauert hier jetzt aber nicht mehr lange, so wie sich das anhört. Dann haben wir irgendwann nochmal geguckt und dann waren es halt immer noch 3-4 Zentimeter. Man muss auch bedenken, das war jetzt dann irgendwie, ich weiß nicht, 36 Stunden nach Blasensprung.
Und ohne Schlaf.
Genau, ich hatte 2 Nächte, das war dann die zweite Nacht ohne Schlaf.
Ja.
Und es waren wirklich heftige Wehen, also wirklich in minütlichen Abständen richtig doll. Dann habe ich eine Infektion bekommen, also ich habe Fieber bekommen und Schüttelfrost. Die haben auch ganz toll immer die Blutwerte untersucht und gesehen, dass quasi die Infektion heranrollt. Dann musste ich eine Antibiose bekommen. Irgendwann war ich einfach so erledigt und so fertig. Und ich habe dann eine PDA bekommen, weil manchmal geht unter der PDA, unter dieser Entspannung, dann der Muttermund noch weiter auf. Das war bei mir leider nicht der Fall. Also da hat sich gar nichts getan. Sie meinten dann auch, das Kind wäre nicht gut eingestellt. Das heißt, das Köpfchen hatte keine optimale Position, um gut durch den Geburtskanal zu rutschen. Dann wurde dann auch sehr schnell entschieden, wir machen jetzt einen Kaiserschnitt. Und ich war zwar super traurig, dass es nicht klappen würde, aber ich weiß auch, dass ich so erledigt war und wirklich so neben mir. Ich wollte einfach nur noch meine Ruhe haben und dass es aufhört. Und ich konnte einfach nicht mehr. Also ich war auch einfach so erschöpft. Und dann war das auch okay. Und ich muss auch sagen, der Kaiserschnitt war, die haben das ganz toll gemacht. Also das war in total netter Atmosphäre. Es waren alle sehr freundlich und es war wirklich schön. So schön, wie ein Kaiserschnitt, glaube ich, nur sein kann. Und wir haben uns dann natürlich auch total gefreut, als die Kleine dann da war. Die war auch wirklich ein sehr liebes, friedliches Kind. Genau, ich konnte mich also gut erholen. Mhm. Und dann war das so diese erste Erfahrung.
Ja. Aber nicht ganz so, wie du es dir gewünscht hast, aber trotzdem dann schön und in dem Moment einfach erleichternd, ja? Also, dass du gesagt hast, jetzt ist es geschafft,
aber
irgendwie auch.
Es war dann geschafft, genau. Aber so, sag ich mal, ein bisschen später kam dann schon so, diese Erkenntnis nochmal, dass es jetzt wirklich nicht so gelaufen ist, wie man es gedacht hat und dass es wirklich, unheimlich anstrengend war und unheimlich so körperlich herausfordernd. Also mein Mann und ich, wir haben ganz toll zusammengearbeitet. Das fand ich auch im Nachhinein. Wir haben das echt super hingekriegt. Aber es war halt echt krasser Marathon. Ja. Und ich habe sehr dran zu knabbern gehabt, dass mein Körper da einfach nicht so das so gemacht hat in meinen Augen, wie ich mir das gewünscht hatte und gehofft hatte.
Ja.
Ja.
Und dann bist du relativ bald wieder schwanger gewesen.
Genau, also als meine Tochter dann ein bisschen was über ein Jahr alt war, bin ich wieder schwanger geworden. Dann habe ich gesagt, naja gut, das hat jetzt beim ersten Mal nicht geklappt. Ich habe mich gut vorbereitet, ich habe alles gemacht, wie ich konnte und ich würde es wieder tun, genauso. Ich habe nichts irgendwie bereut und dann dachte ich, ja gut, dann versuchen wir das jetzt nochmal. Wir waren dann schon hier in unserer jetzigen Heimat gewohnt und nicht mehr in Mainz und dann habe ich mir eine Hausgeburtshebamme auch relativ am Anfang wieder gesucht, was sich hier als noch schwieriger gestaltete. Aber ich habe es dann hingekriegt. Die hatte auch eine sehr weite Anfahrt, aber hat das dann trotzdem gemacht. Die Schwangerschaft war auch wieder super, also alles gut.
Genau. Man zählt dann natürlich schon als Risikoschwangere, ne? Weil man einen vorausgegangenen Kaiserschnitt hatte. Also das ist macht was auch mit einem, oder? Wie ging dir das damit, diesen Stempel dann sozusagen zu haben?
Man ist einfach viel verunsicherter, weil man ja dann denkt, ja, die Chancen, dass es diesmal klappt, sind natürlich nicht so gut wie bei einem ersten Versuch, wo man noch ein unbeschriebenes Blatt ist. Mhm. Und meine Hebamme hat mich darauf auch immer wieder hingewiesen, aber also ganz feinfühlend und so. Die wusste ja, worauf sie sich einlässt. Das war auch eine sehr erfahrene Hebamme. Ich glaube, die hat das schon irgendwie 30, 40 Jahre gemacht und hatte auch schon viele Frauen nach Kaiserschnitt betreut. Und die war da auch wirklich, gut im Bilde und hat mir auch das Gefühl gegeben, so, ich weiß, was zu tun ist und wir kriegen das zusammen hin. Mhm. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann wird auch alles in Ordnung sein.
Ja,
also
sehr gut.
Ja, das war auch wichtig für mich, dass ich da Rückhalt habe. Ja, also verlief die Schwangerschaft an und für sich sehr gut. Mhm. Es war natürlich anstrengender als bei der ersten, weil man einfach noch ein Kleinkind hat und das brauchte noch Windeln und dann muss man das immer hochheben und was halt alles so dazukommt. Das war dann doch schon sehr beschwerlich gegen Ende.
Die war ja auch noch klein, ne? Also
genau, die war eigentlich auch noch sehr klein. Also das ist dann doch schon eine andere Herausforderung nochmal gewesen. Dazu kam, ich habe dann auch 4 Wochen vor der Geburt meine Masterarbeit noch abgegeben. Die habe ich also während der Schwangerschaft geschrieben.
Du wolltest es wieder wissen.
Ja, ich wollte es wieder wissen. Ja. Und wir sind in unser frisch saniertes Haus gezogen, 3 Wochen vorher. Da war auch nicht alles so ganz fertig. Wir hatten keine Heizung, aber einen Ofen. Und da musste mein Mann sich ganz schön sputen, dass das alles noch so wird für die Hausgeburt, dass das geht und dass es warm ist. Das war
dass es kuschelig und gemütlich ist, ja.
Genau, richtig. Und das hat dann aber alles sehr gut hingehauen. Da war ich sehr froh. Mhm. Und Es ging dann auch wieder genauso los wie beim ersten Mal mit Blasenriss. Das scheint irgendwie mein Ding zu sein.
Ja.
Da war ich natürlich wieder aufgeregt. Es war also sehr ähnlich. Ich konnte nicht schlafen wieder, obwohl ich wusste ja, ich muss jetzt schlafen und ich muss mich ausruhen. Aber ja, es ging halt nicht. Und ja, die Hebamme kam und es kamen keine Wehen und die Hebamme fuhr wieder weg. Und dann kamen Wehen und dann auch sehr schön regelmäßig, so alle halbe Stunde und dann alle 20 Minuten, wie man das so kennt. Ich war dann auch hier im Geburtspool, den hatten wir hier extra aufgebaut. So 6, 7, 8 Stunden und die Hebamme war da, die hat gestrickt, ganz klischeehaft, ja.
Perfekt.
Und es ging alles ganz gut. Ja, der Muttermund war dann so bei so 5 Zentimeter auch schon, so dass man schon Hoffnung schöpfte, dass das jetzt alles läuft.
Mhm.
Ja, und dann hat sich das Kind irgendwie gedreht, falsch eingestellt und hat dann quasi festgesteckt mit dem Kopf in der falschen Position.
Ah.
Und tatsächlich habe ich das selbst sofort gemerkt. Also ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich im Pool irgendwie meinte, so, es ist jetzt irgendwie anders als noch für 5 Minuten. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann hat meine Hebamme das mal überprüft und meinte dann auch, ja, der Kopf hat sich falsch eingestellt. So geht's nicht weiter. Und dann haben wir versucht, das Kind noch mal ein bisschen zurückzubewegen, zurückzuschütteln und dass es sich dann vielleicht noch mal richtig einstellt. Aber das hat nicht geklappt. Ich denke jetzt auch, weil ich da auch schon so verkrampft und so erledigt war, mit meinen Kräften irgendwie, dass ich da vielleicht auch dann deswegen nicht mehr so richtig motiviert mitmachen konnte.
Aber da hattest du dann ein ganz gutes Körpergefühl.
Ja, das hat mich jetzt auch bei der dritten Geburt total bestärkt, weil ich so dachte, ich merke, wenn was nicht okay ist, wenn was nicht so ist, wie es sein sollte. Dann wollte meine Hebamme gerne ins Krankenhaus verlegen und das war für mich auch okay. Ich habe immer gesagt, die Sicherheit vom Kind geht natürlich auch immer vor und das war dann auch voll in Ordnung. Es war natürlich jetzt keine so schöne Erfahrung, mit Wehen alle 1, 2 Minuten ins Krankenhaus zu fahren. Also
ja, so ein Weg ist immer blöd, ne? Dann ist man irgendwie angeschnallt in diesem Auto und kann sich nicht bewegen. Und das
genau, ich dachte noch, ich habe hier gleich transformermäßig die Autotür in der Hand. Und es war, also diese Fahrt, die war schon, ja, abenteuerlich. Aber wir haben es geschafft. Als ich aus dem Auto stieg, habe ich voll Schrecken festgestellt, ach du meine Güte, du hast die Crocs an. Und ich weiß noch, ich war entsetzt, dass ich ausgerechnet diese Schuhe angezogen habe. Es war nichts los, es war kein Mensch da. Wir waren die Einzigen und dann haben wir da nochmal alles Mögliche versucht an Sport und Turnen, was es irgendwie gibt, um das Kind zu bewegen, sich doch vielleicht nochmal anders hinzudrehen. Und das funktionierte dann sogar auch und dann ging es auch weiter. Ich glaube, bis der Muttermund so bei 7 Zentimetern war, lief das dann und dann war ich am Ende. Dann hatte ich einfach keine Kraft mehr. Es war sehr, sehr anstrengend. Ich konnte nicht mehr stehen. Es ging irgendwie nichts mehr. Und dann habe ich irgendwann dann gefragt, ob ich denn eine PDA bekommen könnte. Und die Hebamme meinte dann, ach Gott sei Dank, ich dachte schon, du fragst nie so. Also sie hat mir das nicht angetragen.
Ja, dazu will ich auch nur noch mal sagen, ne? Also dass wir das oft so machen, dass wir das eben nicht jemandem anbieten. Weil wenn man jemandem ein Schmerzmittel anbietet und sagt, möchtest du nicht vielleicht eine PDA haben, dann ist das für diejenige so, als wenn man nicht dran glaubt, dass sie das selber schaffen kann. Ne? Also das ist so ein Untergraben. Deshalb ist es eigentlich so, dass ich auch den Frauen immer sage, ihr müsst das selber sagen, wenn ihr das wollt, weil wir euch das nicht unbedingt anbieten werden.
Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, die denken, ich gebe jetzt schon auf, wenn ich das jetzt frage. So.
Nein.
Also es ist total interessant, wie man das dann ja so subjektiv wahrnimmt. Und als ich dann gefragt habe und sie gesagt hat, ach, ich dachte schon, du möchtest nie fragen. Und dann haben wir gelacht so und dann, na ja, gut, waren wir auf einer Wellenlänge.
Mhm.
Und dann habe ich eine PDA bekommen und das fand ich ganz herrlich.
Ja.
Dann habe ich ein bisschen geschlafen. Aber leider war es auch da wieder so, dass auch unter der PDA der Muttermund nicht weiter aufging. Also da hat sich nichts getan. Dann wurden die Herztöne vom Kind, das war natürlich sehr gestresst. Das war jetzt wirklich schon eine ganze Weile da in einer Dauer-Wehen-Kompresse sozusagen.
Ja.
Und ja, der hatte auch, als er dann nachher da war, einen ganz verformten Kopf. Der hat da wirklich eine ganze Weile festgesteckt.
Der hat auch sein Bestes gegeben, den Weg zu finden.
Der hat, genau, der hat alles gegeben.
Habt ihr gemeinsam super gearbeitet, aber manchmal.
Genau. Und dann dann haben wir halt besprochen, dann machen wir wieder einen Kaiserschnitt und da war ich schon richtig fix und fertig.
Ja.
Also das war dann das zweite Mal, da war ich dann schon wirklich total am Ende, kräftemäßig und nervlich. Ja, der Kaiserschnitt war nicht so schön wie der erste. Ich wollte nur noch meine Ruhe haben, so.
Ja.
Das war ein anderes Krankenhaus. Da musste ich dann nach dem Kaiserschnitt in den Aufwachraum.
Ah ja, genau, das gibt's
manchmal. Weiß noch, da,
dass man nicht in den Kreißsaal kommt, sondern in einen extra Aufwachraum.
Und ich durfte halt mein Kind nicht haben.
Ah, ja.
Und dann habe ich mich tierisch aufgeregt, weil das ist ein babyfreundlich Krankenhaus. Und ich weiß noch, da habe ich mit den Hebammen geschimpft, so was das denn soll und so. Und die Hebammen waren total nett und meinten so, ja, wir finden das auch nicht so toll, aber es sind irgendwie die Vorgaben hier. Und wenn du deine Füße bewegen kannst, dann darfst du zu deinem Kind. Und dann habe ich wirklich da 10 Minuten lang, ich muss meine Füße bewegen. Und dann durfte ich tatsächlich dann schon nach einer Viertelstunde wieder hoch. Und dann war auch alles super.
Ja, also das ist wirklich eigentlich nicht schön, ne? Also man sollte natürlich immer irgendwie, wenn es beiden gut geht, Mutter und Kind natürlich nicht trennen, ne? Ja.
Genau, konnte also das Kind Mann war denn bei bomben? Meinem Mann, genau. Der hatte das auf der Brust die ganze Zeit. Also ja, dem Kind ging es gut und als ich kam, dann war es auch sehr froh, dass ich da bin und wir waren dann alle ganz erleichtert.
Ja.
Aber diese Heilung hat sehr lange gedauert. Also ich war körperlich nicht so fit danach. Also ich konnte irgendwie 2 Wochen lang kaum laufen, war irgendwie hart.
Das ist natürlich auch so ein Verlauf, wenn die ganze Geburt schon so wahnsinnig anstrengend war und man so alles gibt, ne? Und dann ist man so kurz vor, man hat das Gefühl, das klappt diesmal. Und dann geht es am Ende doch nicht. Ja, und dann hat man nochmal diese OP, ne? Dann ist das irgendwie doppelt blöd. Also weil man hat tatsächlich diese körperlichen Effekte natürlich von so einer großen Operation letztendlich auch, aber auch das, was man so mitbringt, dass man dieser Geburt noch nachtrauert und dass das einfach auch schon so wahnsinnig anstrengend war, das potenziert sich dann ganz schön. Ja.
Genau, und ich hatte dann auch irgendwie das Gefühl, so das Körperliche zuerst, mein Körper musste erstmal heilen und dann befasse ich mich mit dem, was das so im Kopf mit mir gemacht hat oder so mit meinen Gefühlen. Das war tatsächlich so, die ersten Wochen habe ich das quasi so ganz irgendwie in die Ecke gestellt und mich dann später damit befasst. Das hat auch eine Weile echt gedauert, bis ich da irgendwie gut mit zurechtkam und dann so mir sagen konnte, okay, du hast alles versucht, was du konntest, du hast dich so gut vorbereitet wie irgend möglich, du hättest nichts irgendwie anders machen können. Man sucht ja schon irgendwie dann den Grund, was habe ich irgendwie, wo hat der Fehler gelegen, wo haben wir nicht aufgepasst oder was auch immer. Das hat ganz lange gedauert, bis ich dann sagen konnte, ja, okay, du hast alles so gemacht, so gut es eben ging.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund hat es nicht so gewollt, wie es sollte. Und jetzt musst du damit einfach leben können. Das dauert dann eine Weile und dann irgendwann war das dann auch okay. Es ist halt jetzt so gewesen und ich muss dann jetzt vielleicht einfach daraus lernen. Und das habe ich dann
parallel mit 2 kleinen Kindern, ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Dass man irgendwie nicht so Zeit hat, sich da so zu kümmern, um diese auch emotionalen Wunden, ne? Sondern dass man auch irgendwie funktioniert mit 2 kleinen Kindern dann und Haus und Hof und so weiter, ne? Also auch wenn du wahrscheinlich hoffentlich viel Unterstützung hattest von deinem Umfeld, ist es ja nicht so, dass man die Zeit hat, sich so wahnsinnig damit zu befassen. Das läuft alles noch so nebenbei, ne? Und das dauert einfach, das ist einfach ein Prozess.
Im Hintergrund.
Ja. Was ich einmal noch mal kurz ansprechen wollte, ist, du hast dir extra auch ein babyfreundliches Krankenhaus ausgesucht. Babyfreundlich bedeutet vor allem stillfreundlich, also dass man natürlich Rooming In hat, dass man viel bondet und so weiter. Und eigentlich gehört auch dazu, dass nach einer Geburt, wie auch immer die stattfindet, ob die vaginal stattfindet oder ob die als Bauchgeburt stattfindet, beide sofort zusammenbringt. Also normalerweise schaut man sich dann nach einem Kaiserschnitt das Kind kurz an und schaut, es hat ja einen Grund gegeben, warum man diesen Kaiserschnitt gemacht hat. Und wenn der Grund ein kindlicher Grund war, sprich die Herztöne waren nicht so schön, dann muss man einmal schauen, ob sich das gut adaptiert an die Welt außerhalb des mütterlichen Körpers. Aber sobald man sieht, das klappt super, sollte man natürlich dieses Kind auch wieder zur Mutter bringen. Und die meisten Kliniken machen das auch inzwischen so, dass im OP gebondet wird, also sprich, dass das Kind so schnell wie möglich auf die mütterliche Brust kommt, in schön warme Tücher eingepackt. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, das ist der Ort, wo die Kinder sich am besten anpassen an die Welt draußen, ne, durch diesen Körperkontakt und Hautkontakt. Okay, das hatte dein Baby mit deinem Mann dann immerhin. Aber natürlich für dich war das schade, ne? Also du hast das vermisst, du hast diesen ersten Moment vermisst. Was kann man tun, wenn man in einer ähnlichen Situation ist oder sich das anbahnt? Also ich würde zum Beispiel beim Vorgespräch im Krankenhaus immer fragen, wie wird das denn gehandhabt? Sollte ich einen Kaiserschnitt bei euch bekommen? Kann mein Baby sofort zu mir? Bondet ihr im OP? Also an alle da draußen, die jetzt zuhören und sich fragen, kann mir das auch so ergehen? Es gibt immer noch Kliniken, die diese Aufwachräume haben, wo die Frauen dann danach in einem separaten Raum, nicht im Kreissaal, sondern zum OP gehörig quasi überwacht werden. Ich hoffe, das ändert sich. Und die Kinder kommen immer direkt zu den Müttern oder auch im Aufwachraum könnte man ja ein Kind theoretisch dort haben. Das ist natürlich immer eine Personalfrage, weil jemand dann auch drauf aufpassen muss, ne? Nicht nur auf die Frau, sondern auch auf das Kind einen Blick haben muss. Aber das sollte sich auf jeden Fall als Standard etablieren. Aber das konntest du überhaupt nicht ahnen. Wenn du dir ein babyfreundliches Krankenhaus aussuchst, gehst du natürlich davon aus, dass das babyfreundlich ist im Sinne von Mama und Kind kommen zusammen, so schnell wie möglich. Okay, also du hattest auch deine zweite Geburt dann als Bauchgeburt, hast das bearbeitet für dich, konntest damit ganz okay abschließen, habe ich so verstanden. So lala, mit ja,
so,
ein bisschen
so okay,
Trauer.
Wie das geht.
Ja, ja, genau. Das ist ja auch richtig. Das soll ja auch Raum haben, ne? Diese Emotionen kann man sich vorstellen, ja, wenn man da so für gearbeitet hat und so viel dafür getan hat und das so gerne wollte und dann wird es wieder nichts und ist ja schon so nah dran gewesen, dann ist das natürlich irgendwie auch erstmal ein Prozess. Wie ging es weiter bei dir?
Ich habe dann viel gelesen, zum Beispiel das Buch von Ute Taschner und Katrin Scheck über die Wunschgeburt nach Kaiserschnitt und noch ganz viel weitere Literatur. Was ich halt alles so gefunden habe, das habe ich mir dann zu Gemüte geführt und mich damit also sehr viel auseinandergesetzt und beschäftigt. Ich habe auch die Geburtsberichte von den beiden Kliniken angefordert. Das würde ich auch sehr empfehlen. Man kann also dann die erfragen und die bekommt man dann zugeschickt. Die habe ich mir dann wirklich en Detail durchgelesen und die Abkürzungen nachgeguckt, die Schrift entziffert und wirklich genau zu verstehen, was ist da wann, wie passiert und aus welchen Gründen. Ich habe einige Freundinnen, die auch Hebammen sind, dann immer wieder gefragt, was bedeutet dieses und jenes und warum wurde das und das gemacht, einfach um das zu verstehen. Kurz vor Beginn meiner dritten Schwangerschaft bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass meine Kinder beide Sterngucker gewesen sein müssen, dass sie also ja mit dem Gesicht Richtung Bauchnabel im Bauch lagen. Und dann kommt quasi der obere Teil vom Kopf, trifft dann auf den Ausgang und nicht die Kopfkrone, wie das eigentlich sein sollte. Und dass sie deswegen eben festgesteckt haben und ja, auch wirklich weit oben. Also sie sind nicht tief ins Becken gerutscht, beide nicht, sondern sie sind wirklich weit oben im Becken geblieben. Als ich das dann erkannt hatte, das ist nicht so einfach, wenn man den Bericht da so hingekrützelt und so, ich gedacht, ja gut, aber warum denn? Warum sind die denn da stecken geblieben? Woran liegt das denn? Und dann habe ich halt angefangen, mich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, so mit der physiologischen Geburt. Warum bewegt sich das Kind so und so im Bauch und was kann man vielleicht tun, auch schon in der Schwangerschaft, dass das Baby die optimale Bewegungsfreiheit hat, dass es sich wirklich so drehen kann, dass wenn die Geburt dann beginnt, dass es richtig gut nach unten rutscht.
Genau. Also dass es in einer guten Ausgangsposition ist und dass es dann unter der Geburt diese kleine Schraubbewegung machen kann, sodass es dann auch so geboren werden kann. Man muss dazu sagen, dass auch Sternengucker-Babys spontan geboren werden können. Sternengucker, ich sag's nochmal, du hast das gerade schon super erklärt, die meisten Kinder, wenn sie geboren werden, schauen nach hinten und manche wenige schauen nach vorne. Und wenn man jetzt so in Rückenlage liegen würde, wie es ja gar nicht unbedingt empfohlen ist, aber wenn man in Rückenlage liegen würde, würden diese Kinder eben nach oben schauen, also in die Sterne, ne? Deshalb Sternengucker. Auch das ist geburtsmöglich. Aber ein bisschen anders von den Bewegungen her. Und es macht so ein paar Unterschiede im Geburtsverlauf. Zum Beispiel Sterngucker lösen oft einen zu frühen Pressdrang aus oder einen sehr frühen Pressdrang aus, sagen wir es mal so, sodass die Frauen dann immer schon denken, das Kind kommt gleich ja oder ich muss mitdrücken. Wobei es eigentlich noch eine ganze Weile dauert, weil der Weg durchs Becken einfach noch ein Stück ist. Das hat was damit zu tun, dass Vorderhaupt und Hinterhaupt sich doch etwas unterscheiden und dass dann an anderen Stellen im Becken so eine Stimulation gibt und sich das einfach anders anfühlt. Wie auch immer. Also manchmal findet man dann auch raus, woran so etwas gelegen hat und manchmal nicht. Also du bist da offensichtlich so auf diese Suchspur gegangen. Ich hätte noch zusätzlich vielleicht, aber im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Wenn man sich Geburten im Nachhinein anguckt, dann kann man immer ganz viel sagen. Ich hätte so ein bisschen gedacht bei der ersten Geburt, dass das mit dem Wehencocktail nicht so eine gute Idee war, ne? Weil du einfach unglaublich schnell, unglaublich dolle Wehen bekommen hast. Das ist ja auch die Gefahr bei diesem Cocktail manchmal, ne, dass man so einen Wehensturm bekommt, also eigentlich zu starke Wehen, die auch zu lang sind, ne, und nicht richtig koordiniert, also keine schönen Wehen, also so mit Wehe, Wehenpause, sondern einfach ununterbrochen, die einen unglaublich anstrengen und auch für das Kind sehr, sehr anstrengend sind. Das könnte der Grund dafür gewesen sein, ne, also dass man diese Geburt nicht in Ruhe hat anfangen lassen. Ja, aber wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer und kann das super analysieren. Und in dem Moment steht man da und sagt natürlich irgendwie, ja, lasst uns das probieren, ne, wenn ihr da gute Erfahrungen mitgemacht habt, natürlich. Und ja, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, sich da zurechtzufinden in diesen Interventionen letztendlich. Ne?
Also ich würde auch zu keiner Zeit sagen, ich weiß jetzt, warum die Geburten nicht so liefen, wie ich wollte. Ich dachte auch dann im Nachhinein, das war gut, dass diese Entscheidungen, die wir getroffen haben oder ja, zusammen mit anderen, das war in der damaligen Situation eben das Beste oder das Sinnvollste, was wir uns denken konnten. Und das ist auch im Nachhinein okay so. Ich sage jetzt nicht, ach, hätte ich doch mal. Ich weiß es nicht und ich werde nie genau wissen, was jetzt der Grund dafür war. Aber genau, dass die Kindslage bei beiden nicht optimal gewesen ist, das schien mir offensichtlich. Und das war halt etwas, wo ich dachte, das könnte ich vielleicht beeinflussen. Ich meine, die anderen Sachen kann ich natürlich nicht mehr rückgängig machen.
Ja.
Will ich, glaube ich, auch nicht. Aber das ist was, wo man vielleicht tatsächlich was tun könnte, jetzt in der dann kommenden Schwangerschaft. Ja, als ich dann wieder schwanger war, habe ich da auch dann direkt durchgestartet. Da möchte ich auch allerwärmstens Spinning Babies an dieser Stelle empfehlen. Also es gibt eine Hebamme aus den USA, die hat dieses Konzept entwickelt, Gail Tully. Da geht es quasi darum, die Mutter physiologisch, also körperlich bei der Geburt und auch schon in der Schwangerschaft zu unterstützen durch verschiedene Übungen und Bewegungsabläufe, die es dann eben ermöglichen, dass das Kind im Bauch optimal rotieren kann und sich dann auch für die Geburt gut einstellen kann. Und da gibt es eine Seite, da kann man sich ganz viele Tipps durchlesen. Es gibt aber auch so einen Leitfaden für werdende Eltern, wo dann verschiedene Dinge erklärt werden, Übungen empfohlen werden. Und das habe ich gemacht.
Oh wow, toll.
Genau, also zumindest genau, so die letzten 3-4 Monate und habe mich da wirklich reingekniet und fand das aber auch unheimlich interessant, einfach so, weil ich finde, man denkt immer, ja gut, es liegt entweder richtig, also mit dem Kopf nach unten, oder es liegt falsch, also mit dem Kopf nach oben, und dann kann es vielleicht noch quer liegen. Und das ist ja so das, was man so weiß. Und wenn es mit dem Kopf nach unten liegt, dann ist alles gut, dann läuft das. So war ja auch mein Denken immer. Ja. Aber dass es da schon verschiedene Positionen immer noch gibt und man da auch wirklich selbst schon während der Schwangerschaft einiges dafür tun kann, das wusste ich vorher so nicht.
Das ist toll, ja. Ich habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Wir packen euch das auch nochmal in die Shownotes, ne? Aber das ist absolut richtig, was du sagst, ne? Man kann ein bisschen was beeinflussen. Einmal schon auch im Vorfeld und zum Beispiel kann man auch, wenn man das Gefühl hat, dass das Kind sich noch nicht so einstellt, wie es soll. Also ne, die Kinder entscheiden sich ja schon einige Wochen vor dem errechneten Termin, sich so in Geburtsvorbereitungsposition zu legen, sage ich mal. Wenn das Kind es nicht macht und sehr weit oben immer noch liegt und man hat irgendwie so das Gefühl, irgendwie ist das komisch, ja, dann kann man zum Beispiel auch Physiotherapie machen. Also man kann schon verschiedene Dinge tun, um da einfach mitzuhelfen, weil manchmal ist man einfach auch fest durch einen bestimmten Alltag, durch bestimmte Positionen, die man viel einnimmt. Und da kann man
Kinder schleppen,
genau. Da kann man schon einiges machen und dann kann man ja auch unter der Geburt viel tun, zum Beispiel durch verschiedene Geburtspositionen, die man einnimmt. Und Spinning Babies ist eben auch eine Variante davon.
Und meine Hebamme hatte mir dann auch empfohlen, ich hatte einfach eine ganz normale Vorsorge- und Nachsorgehebamme, denn ich wusste ja, Hausgeburt ist diesmal nicht möglich. Das hast du ja anfangs schon erklärt, warum, dass das eben nach 2 Kaiserschnitten nicht geht. Das war dann für mich auch völlig okay. Ich habe mir gedacht, ich möchte es gerne versuchen nochmal. Ich hätte gerne eine faire Chance auf eine Spontangeburt. Ich suche mir ein Krankenhaus, das mich da unterstützt. Und dann war das für mich auch in Ordnung. Nur versuchen würde ich es gerne, so war meine Einstellung. Mhm. Meine Hebamme hat mir dann auch empfohlen, einfach mal zur Osteopathin zu gehen. Das habe ich dann auch gemacht. Die hatte dann tatsächlich auch ein paar Blockaden gelöst, so im Becken und im Rücken. Mhm. Und da war ich dann auch wirklich einfach alle 6 Wochen, obwohl ich so keine Beschwerden irgendwie hatte, habe ich gedacht, das mache ich, wenn
einfach
die was
so
findet.
Begleitend. Ja.
Genau, was ich nicht merke. Und die war auch wirklich eine ganz nette und hat sich da sehr gekümmert. Und ich hatte das Gefühl für mich, dass mir das auch sehr gut tut. Ich habe mir dann, wie gesagt, eine Klinik gesucht, die mich unterstützt hat. Die war auch sehr weit weg, also tatsächlich fast 2 Stunden, weil die Kliniken hier in meiner Nähe waren da. Nicht so aufgeschlossen, genau, leider. Ja, da hatte ich ein paar sehr unangenehme Gespräche. Versuchen muss man es auf jeden Fall. Und ich habe dann diese Klinik gefunden und hatte da dann ein Vorstellungsgespräch. Das war dann allerdings schon so 8-9 Wochen vor dem ausgerechneten Termin. Dann sind wir da hingefahren, wir waren guter Dinge, haben uns da vorgestellt. Die haben einen hebammengeleiteten Kreißsaal und waren auch total nett und freundlich, haben uns aber dann leider im ersten Atemzug so mehr oder weniger auch gesagt, dass sie uns leider doch nicht betreuen können. weil der Oberarzt wohl kurz davor gekündigt hatte. Die meinten, sie bräuchten quasi jemanden, der diese Geburtsbegleitung abseits der vorgegebenen Leitlinien, der seine Hand darüber hält, also der quasi sagt, wir machen das hier in unserem Krankenhaus, obwohl nach 2 Kaiserschnitten das nicht unbedingt empfohlen wird. Deswegen könnten sie mich halt doch nicht betreuen, weil der neue Oberarzt, der würde wohl erst, weiß ich nicht, ein paar Wochen nach meinem ausgerechneten ET anfangen.
Also eigentlich steht quasi in den Leitlinien, dass man das machen kann und dass man dafür aber eben in eine Klinik gehen soll, wo eine kontinuierliche Überwachung möglich ist. Man kann durchaus nach 2 Kaiserschnitten eine Spontangeburt anstreben. Es wird aber empfohlen, das in einer Klinik zu tun.
Also wie gesagt, die haben mir dann gesagt,
alle Kliniken,
dass das nicht...
Genau, alle Kliniken machen da auch so ein bisschen ihre eigenen Regeln und Standards natürlich. Insofern hatten die wahrscheinlich dort den Standard, dass dieser Oberarzt anwesend sein muss. Ja,
genau,
der dann fehlte.
Ja, richtig. Also das war auch, die waren auch wirklich, es tat denen auch unheimlich leid, die waren auch wirklich total zerknirscht und meinen auch, sie finden es ganz furchtbar, wenn sie den Frauen das jetzt sagen müssen. Sie wissen ja, in was für einer Situation ich dann bin und dass meine einzige Möglichkeit jetzt eigentlich halt ein Kaiserschnitt ist. Ich habe aber auch im Krankenhaus gesehen, da sind alle Ärztinnen, Hebammen sind da nur auf und ab gerannt, also mein Personalmangel, die waren auch selber schon sehr angeschlagen deswegen und meinten, das ist sowieso überhaupt schwierig, die Geburten adäquat zu betreuen.
Ja.
Und ja, ich war in dem Moment natürlich einfach nur fix und fertig und völlig am Ende mit meinen Nerven, weil
die haben
so
dich
kurz
abgewiesen, das war deine einzige Chance in dem Moment, eine Spontangeburt zu versuchen und also so viel zur Wahlfreiheit, ne?
Und ja, ich war irgendwie, ich konnte auch gar nicht mehr richtig sprechen. Ich war echt in so einem Schockzustand. Das war, als hätte mir jemand gesagt, es ist irgendwer gestorben oder so. Also es war wirklich, dachte nur so, was mache ich denn jetzt? Wir sind dann also gefahren und die 2 Stunden Heimfahrt, ich habe wirklich, es hätte mir einer irgendwie eine Bratpfanne übergezogen. Ich war total so,
enttäuscht und traurig.
Und ich wusste halt auch nicht, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Ich habe dann nochmal ein Gespräch mit dem Krankenhaus hier bei uns in der Nähe bekommen und dachte, ja gut, jetzt rede ich einfach nochmal mit denen und was die denn sagen, ob wir vielleicht irgendwie doch einen gemeinsamen Weg finden können, wenn ein Kaiserschnitt gemacht wird, dass ich dann vielleicht wenigstens den Wehenbeginn abwarten kann. Und dieses Gespräch war aber nicht sehr fruchtbar.
Ich würde ganz kurz einmal darauf noch eingehen wollen, warum das eigentlich so ist, dass die Chance, nach einem Kaiserschnitt einen weiteren Kaiserschnitt zu bekommen und nach 2 auch, warum das eigentlich so ist. Ja? Da müssen wir einmal so den Elefant im Raum ansprechen. Das Risiko, was besteht, ist, dass an dieser Narbe in der Gebärmutter durch diese Operation, dass durch die Kraft der Wehen da ein Riss entsteht. Ja? Das nennt man eine Ruptur. Wenn man in der Vorgeschichte eben schon einen Kaiserschnitt hatte, dann steigt dieses Risiko an, ne? Also weil man eben dann diese Narbe hat. Bei einer Gebärmutter, die noch nie eine Operation erlebt hat, ist das viel, viel, viel geringer. Und das steigt eben an. Und zwar liegt da das Risiko bei ungefähr 0,2 bis 0,5%. Also das betrifft dann ungefähr 2 bis 5 Frauen auf 1000 Geburten, die eben einen Kaiserschnitt in der Vorgeschichte hatten. Das ist das, was dann eben die Grundlage dafür ist, dass man sagt, das wäre günstig, diese Geburt dann in einer Klinik zu machen, sodass, wenn das passiert, dass man da eben gleich handlungsfähig ist. Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass sich sowas nicht immer ankündigt. Also bei sehr, sehr vielen, ich glaube so bei 70% der Geburten hat man da Veränderungen in den Herztönen vom Kind, bevor das passiert, aber manchmal passiert das eben auch sozusagen ohne Vorwarnung. Das muss man einfach jetzt hier auch einmal so deutlich sagen, dass das das Risiko ist, worüber wir sprechen. Und dann ist es natürlich so, dass man gucken muss, aus welchem Grund ist denn dieser Kaiserschnitt gewesen? Wenn der Grund zum Beispiel nachgewiesenermaßen am Becken liegt und das Becken jetzt wirklich mal, was wirklich nur noch sehr selten vorkommt heutzutage, wenn das Becken jetzt wirklich eine Verengung hätte oder so, ja, sodass das Kind gar nicht vaginal geboren werden kann, dann ist das ja was, was immer noch besteht und bei einer nächsten Geburt eben auch wieder zum Problem werden würde. Also das hatte man früher öfter, da kannte man diese rachitischen Becken, ne, also die verformten Becken aufgrund von Vitaminmangel, das sehen wir heute eigentlich nicht mehr. Ja, also das wäre natürlich eine Kontraindikation für eine weitere Geburt, wenn man das wüsste. Ansonsten muss natürlich grundsätzlich erstmal die Frau eine spontane Geburt wollen. dann muss man eben gucken, ob es noch andere Gründe gibt, die jetzt für einen Kaiserschnitt sprechen oder gegen eine spontane Geburt, wie zum Beispiel, dass die Plazenta sich falsch eingenistet hat, zu tief ist. Oder bei Kaiserschnitten, die eine etwas ungewöhnliche OP-Technik hatten. Also normalerweise macht man so einen kleinen Querschnitt. Manchmal macht man aber auch einen Längs- oder T-Schnitt. Das ist super ungewöhnlich, hat verschiedene Gründe. Wenn das der Fall ist, dann steigt dadurch eben die Wahrscheinlichkeit einer Ruptur. Und dann würde man eben auch sofort zu einem Kaiserschnitt raten. Gute Voraussetzungen für eine natürliche Geburt nach Kaiserschnitt sind immer, wenn ein Kind schon vaginal geboren wurde. Wenn der Kaiserschnitt mindestens ein, besser zwei Jahre her ist und wenn die Geburt nicht eingeleitet wird, ja, dann noch, wenn Mutter und Baby auch normalgewichtig sind. Also das mal ganz kurz hier, um die ganze Sache nochmal so ein bisschen einzuordnen. Und bei dir, es gab immer einen Geburtsstillstand, beziehungsweise bei der zweiten Geburt auch, dass das Kind dann gestresst war, ne? Und dass man einfach gesagt hat, dem möchte man jetzt nicht noch eine längere Geburt zumuten. Also sozusagen keine kompletten Kontraindikationen für eine weitere Spontangeburt.
Nein, genau. Aber leider auch keine Vorgeschichte, wo Krankenhäuser sagen würden, ach ja, genau. Das klingt ja, richtig. Das ist ja, das können wir versuchen, das wird ganz gut gehen, weil wenn beispielsweise die vorangegangenen Kaiserschnitte gemacht wurden, zum Beispiel auch, weil man Zwillinge erwartet hat oder unter Umständen auch wegen einer Beckenendlage, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann quasi bei dem ersten Versuch für eine vaginale Geburt klappt, ja doch schon deutlich höher, als wenn man vorangegangen schon zwei Geburtsstillstände hatte. Also meine Chancen waren nicht sehr gut.
Nicht so gut.
Nein. Ja. Und
aber
ich weiß
was passierte
auch,
dann?
Was passierte dann? Genau, beim Kaiserschnitt von meinem zweiten Kind hatte mir auch der Arzt im OP dann gesagt, beim Zunähen, dass durch mein Becken, dass da niemals ein Kind durchpassen würde. Daran erinnere ich mich auch noch, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Der hat das nett gemeint. Der wollte mich quasi trösten. Er hat gesehen,
dass
ich
sagen,
so
dass die richtige Entscheidung.
Das hätte sowieso nicht, würde sowieso nie klappen. So. Okay. Der wollte mich trösten. So genau. Aha. Es hat leider das Gegenteil bewirkt.
Ja.
Also man soll seine Worte immer sehr gut abwägen. Mhm. Und dann, dann nach diesem Erlebnis im Krankenhaus, sie hatten mir gerade abgesagt, war ich zu Hause dann wieder und ich wusste echt nicht, wohin mit mir und habe dann mit dem Krankenhaus hier nochmal gesprochen und da haben die mir dann was von einem 20-prozentigen Rupturrisiko erzählt, wo ich auch einfach wusste, das ist so nicht den aktuellen Erkenntnissen entsprechend und es stimmt nicht, aber das nutzte mir nun nichts, weil sie wollten mich eben nicht betreuen.
Ja.
Die haben mir nur einen Plan-Kaiserschnitt-Termin angeboten und dann habe ich gesagt, nee, also hier mache ich keinen, wenn ich einen Plan-Kaiserschnitt machen muss, dann nicht hier. Ich war dann auch natürlich so ein bisschen verletzt, klar, und auch eingeschnappt und dachte auch so, nee. Dann bin ich wieder nach Hause und habe dann gesagt, ja gut, dann telefoniere ich jetzt noch mit anderen Krankenhäusern im weiteren Umkreis und guck mal. Und dann habe ich mit meiner Freundin gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, bei meinem allerersten Kind hatte ich eine Hebamme gefunden, die dann der selbst schwanger wurde. Die war auch so alt wie ich etwa und die mich dann deswegen nicht betreuen konnte. Wir sind aber über all die Jahre sehr gute Freundinnen geworden und unsere Kinder waren im selben Alter ja dann, sind auch sehr gut befreundet. Und mit der habe ich dann telefoniert irgendwie und habe ihr so mein Leid geklagt. Ja. Ich habe wirklich überhaupt keine Hintergedanken auch gehabt. Ich habe einfach so mit ihr gesprochen. Und dann meinte sie irgendwie am Ende des Gesprächs, sie ist Hausgeburtshebamme, inzwischen ja auch schon mit vielen, vielen Jahren Erfahrung, meinte so, hör mal Anna, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht so machen, das zerbricht dich ja. Ja, wir müssen uns da irgendwie was einfallen lassen, das geht doch so nicht. Und ja, wie wär's denn, kannst du dir denn vorstellen, wenn ich dich betreue? Ich kenne dich so lange schon und ich weiß, du machst nichts Dummes und wenn ich dir sage, das geht nicht, dann hörst du auf mich und wir machen das ganz vernünftig. Also man braucht hier etwa eine Viertelstunde bis ins nächste Krankenhaus. Aber könntest du dir denn vorstellen, wenn ich dich betreuen würde, dass wir das dann doch nochmal zu Hause versuchen? Weil ich glaube, mit all deiner Vorbereitung und so, dass wir das hinkriegen. Und das war dann so für mich, Ich wusste erstmal, ich habe, glaube ich, erstmal so ein paar Minuten einfach gar nichts gesagt, weil ich irgendwie, ich wusste nicht, was, mein Hirn kam irgendwie nicht mit so ein bisschen. Ja, dann habe ich gesagt, ja, na, ich meine, eine Hausgeburt ist natürlich, was ich eigentlich immer wollte. Ich dachte nicht, dass mir diese Möglichkeit diesmal offen stünde und ich hatte mich auch gut damit arrangiert, ins Krankenhaus zu gehen. Das war okay für mich. Aber das wäre natürlich der absolute Traum. Und ja, dann haben wir das alles organisatorisch in die Wege geleitet. Sie hat auch eine sehr weite Anfahrt von 2,5 Stunden fast. Aber ich dachte mir so, bei den anderen Geburten ging das alles so schleppend und lahm. Und ich dachte, das sollte kein Problem sein. Ja. So schnell wird es auch diesmal bestimmt nicht gehen. Und ja, und ich war diesmal auch echt, ich war richtig, richtig fit, also auch so körperlich. Ich hatte nichts, konnte noch zum Schluss einen Berg besteigen, so ungefähr. Also wirklich, habe mich sehr gut gefühlt und ich wusste auch irgendwie, mein Kind, das ist anders als alle anderen und ich bin jetzt jemand anders. Man ist ja auch wirklich bei jeder Schwangerschaft nicht derselbe Mensch wie bei der davor und die Kinder sind auch nicht dieselben Kinder. Das muss man sich auch wirklich immer vor Augen halten und deswegen ist ja auch jede Geburt irgendwie anders, weil es einfach, ja, genau, andere Gegebenheiten sind. Und ich habe mich so gut gefühlt dann mit dieser Entscheidung und dachte so, gut, dann gehe ich da mit, dann machen wir das so. Und dann haben wir das alles geplant, haben das aber außer so unserem engsten Familienkreis auch niemandem gesagt, weil ich auch mich mit diesem ganzen, ja, bist du denn verrückt? Und ich konnte mich in der Situation, das war ja dann wirklich schon so 4-5 Wochen vor dem ET, nicht auseinandersetzen. Ich habe gesagt, ich habe wirklich alles von vorne nach hinten mir überlegt und mich wirklich gut damit befasst. Ich gehe da nicht blauäugig rein, aber ich muss mir jetzt nicht von, weiß ich nicht, Tante Bertha irgendwem da noch die Vorhaltung anhören. Wir machen das jetzt so und planen das für uns und meine Eltern und die Eltern von meinem Mann, alle waren eingeweiht und haben das dann so mitgetragen.
Ja.
Mhm. Auch sehr unterstützend, da bin ich auch immer noch sehr, sehr, sehr dankbar für. Mhm. Als dann, ja, es näher rückte und es war dann schon, der Geburtstermin war dann schon verstrichen, was ich auch noch gar nicht kannte, das war für mich ein Schock.
Ja.
Dass ich jetzt noch
du
warten
bist
muss.
Noch da, Kind.
Genau, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Wir wussten auch nicht, was es wird, also ich war dann schon ein bisschen ungehalten, obwohl ich dann so dachte, naja gut, also 1-2 Tage über Termin, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, es ist ja doch nur ein Termin, den irgendwer ausgerechnet hat, aber ich war schon sehr ungeduldig. Einen Tag nach Termin, wie habe ich gesagt, es ist schreckliches Wetter. Wir gehen jetzt mal ins Schwimmbad hier. Es regnet den ganzen Tag und mein Mann, der musste mit, der geht nicht so gerne ins Schwimmbad. Der findet das immer nervig. Dann waren wir also im Schwimmbad zu viert und ich bin dann auch irgendwie, ich glaube, noch 8 Bahnen oder sowas geschwommen.
Wow.
Also
ich dachte so,
ich will es jetzt wissen. Ja. So. Also wenn das jetzt nicht, ne? Und ja, dann waren wir da in der Dusche und ich merkte dann schon so, okay, es tut sich was. Ja, und habe dann auch ein bisschen geblutet und dann war meine Tochter auch schon so ganz aufgeregt und so, ach, kommt, jetzt kommt das Baby oder wie?
Mit der kleinen Blutung, ne? Da muss man auch vielleicht nochmal kurz erklären. Also wenn der Muttermund sich durch so schon die ersten Wehen so beginnt ein bisschen zu öffnen, da sind so kleine Blutgefäße drin und dann kann es daraus so minimal bluten. Wir nennen das Zeichnungsblutung und sind immer ganz begeistert, weil es irgendwie so ein kleines Zeichen ist, dass der Körper sich so langsam auf den Weg macht.
Und dementsprechend war ich dann auch ganz aus dem Häuschen und die da auch, die hüpfte dann so durch diese Schwimmbaddusche und dann sind wir in die Umkleiden und dann waren wir alle schon so ganz hoch, ja, und wann geht's denn los? Aber ich habe das alles auch immer so relativiert, das kann aber immer noch tagelang dauern und so. Also ich war da sehr, jetzt mal nicht irgendwie den Tag vor dem Abend loben, wir warten jetzt erstmal ab und so und genau, dann sind wir nach Hause.
Sehr vorsichtig zurückhaltend so mit diesem.
Ja, ich wollte mich halt nicht umsonst gefreut haben und wollte auch mit dem Hinterkopf dieses, ich muss ja auch noch ruhen und schlafen, dachte ich, jetzt steigere ich mich mal nicht in diese
in diese Aufregung.
Mhm. Und dann sind wir nach Hause, haben zu Abend gegessen. Ich war dann nochmal auf Toilette, merkte ich schon, oh, ich verliere Fruchtwasser, weil im Gegensatz zu Urin kann man das ja nicht kontrollieren, nicht aufhalten. Und ich wusste, ich kannte das ja schon von den anderen beiden, aha, okay, das ist also wieder kein Blasensprung, sondern ich verliere nur so ein bisschen Fruchtwasser.
Na, schon, ne? Also so ein Riss. Genau,
aber nicht so, dass es irgendwie, wie man das aus einem Hollywood-Film kennt, es macht Platsch und auf einmal ist alles nass oder so. Ne? Das war wirklich nur so ganz dezent und dachte, ja, okay, dann schicke ich den Mann und die Kinder jetzt mal früh ins Bett. Die sind dann um 8:30 schlafen gegangen.
Eine Sache will ich noch ganz kurz sagen für unsere Zuhörenden. Wenn man hochschwanger ist und man geht schwimmen oder in die Badewanne und kurze Zeit danach kommt so ein bisschen Wasser aus einem rausgelaufen, dann muss man immer so ein bisschen gucken, ist das wirklich Fruchtwasser oder ist das manchmal Badewasser oder in dem Fall Schwimmbadwasser, ne? Weil eben einfach auch alles so weiß ist und da kann es sein, dass man so ein bisschen von diesem Wasser aufnimmt und das dann irgendwann auch wieder rausgelaufen kommt. Also das nur ganz kurz für euch, für den Hinterkopf.
Also ja, ich hatte dann schon in meinem Leben quasi so viel mit Fruchtwasser zu tun.
Du hast das gleich erkannt.
Ja, tatsächlich. Ja. So am Geruch und so. Ja. Ich wusste sofort, okay, das ist Fruchtwasser. Ja, dann habe ich also, wie gesagt, meine Familie ins Bett geschickt, damit die schon mal schlafen. Ich dachte, wer weiß, vielleicht tut sich ja doch heute Nacht was. Aber ich war immer noch so ganz verhalten. Habe dann meinem Vater und meinen Brüdern Bescheid gesagt. So, die sollten nämlich dann die Kinder nehmen für den Fall, dass es losgeht. Kühe müssen bei uns ja auch morgens noch gemolken werden. Und eigentlich wäre mein Mann am nächsten Morgen dann zum Kühemelken im Stall gewesen, habe also dann meinem Vater gesagt, so,
du bist dran,
musst das morgen mal machen, vorsichtshalber, ich weiß nicht, ob was passiert, aber wir planen das mal so.
Eine Frage hätte ich noch kurz zu den Kindern, also weil manche haben ja auch ihre Kinder dann dabei bei so einer Hausgeburt, aber du hast so für dich beschlossen, dass du besser bei dir sein kannst oder besser dich auf dich konzentrieren kannst, wenn die nicht da sind, oder hast du vielleicht auch schon so ein bisschen gedacht, na und wer weiß, wenn es dann doch wieder anders läuft oder dass die Kinder das dann nicht so bekommen. Also hast du da Gedanken zu?
Ich habe tatsächlich gedacht, ich möchte die nicht direkt dabei haben, weil ich nicht weiß, wohin es läuft. Ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit schon besteht und auch groß ist, dass es vielleicht nicht klappt, dass es mich total überrollt wieder. Mhm. Und ich weiß auch, bei meiner zweiten Geburt kam mal kurz meine Mutter zu Besuch und dann waren sofort meine Wehen weg.
Ah, okay.
Und ich weiß, dass ich da unheimlich störanfällig bin und auch wirklich ganz empfindlich. Und dann dachte ich so, nee, ich will lieber eigentlich einfach niemanden da haben, außer meiner Hebamme und meinem Mann.
Und das ist ja auch wieder super, dass du das für dich so wusstest, ne? Also du kennst dich da einfach gut und hast da gut für dich gesorgt, dass du da so dein Setting so hast, wie es für dich richtig ist.
Ja. Aber das musste ich auch erst lernen. Also das war auch nichts, was ich beim ersten Kind gewusst hätte. Das ist halt so eine Geburt, da lernt man ja dann auch schon viel über sich.
Ja.
Die waren dann also alle versorgt und ich bin dann auch ins Bett und ich konnte tatsächlich schlafen. Ich bin einfach eingeschlafen und ganz ohne, weiß auch nicht, Sorge. Mhm. Und um 1 Uhr bin ich aufgewacht, habe auf mein Handy geguckt. Das macht man ja so als erstes. Aha, 1 Uhr. Und ich dachte dann so, ja, warum bin ich denn jetzt aufgewacht? Während ich da so drüber nachgedacht habe, hat es wirklich so richtig so Fring gemacht. Und ich habe richtig gemerkt, wie meine Fruchtblase geplatzt ist im Bauch.
So richtig mit Schmackes.
Und ich dachte so, huch. Also das, so ist das also. Und
doch wie Hollywood.
Manchmal. Ja, aber es kam kein Fruchtwasser. Ich dachte so, ja gut, dann bleibe ich jetzt einfach noch ein bisschen schön hier im warmen Bett liegen. Und 5:05 kam dann wirklich auch die erste Wehe und ich habe auch dann sofort gewusst, okay, das ist eine ordentliche, gute Wehe und nichts irgendwie so Pille-Palle hier, jetzt passiert hier schon was. Und dann dachte ich, ich bleibe liegen und dann kam die nächste um 10 nach und um 15 nach und um 20 nach und wirklich gleich wie ein Uhrwerk.
Von 0 auf 100 regelmäßige Wehen.
Und nach einer halben Stunde war das dann auch echt so, dass ich dachte so, jo, jetzt kann ich ja nicht mehr so gut liegen. Es stört mich, ich muss ein bisschen atmen und so und dann will ich hier niemanden wecken. Ich stehe jetzt mal auf. Dann bin ich in die Küche gegangen und habe Feuer gemacht. Wir haben ja keine Heizung und inzwischen haben wir eine. Ich habe den Ofen angeschmissen und habe mir dann erstmal was zu essen gemacht, weil ich hatte zwar keinen Hunger, aber ich dachte so, ich muss ja vorsorgen, ich muss jetzt essen, damit ich nachher bei Kräften
Energie,
bin.
Also
es war schon so richtig wie so eine Checkliste in meinem Kopf. Ja. Und habe ich was gegessen und schön alle 5 Minuten Wehen veratmet. Und dann habe ich gedacht, jetzt rufe ich dann auch mal meine Hebamme an. Und die war ganz verschlafen und wir waren dann am Telefon schon beide so, cool,
es geht los.
Und die hat dann gesagt, ja, ich habe schon alles gepackt und ich fahre jetzt direkt los. Ihre Kinder hatte sie auch schon versorgt. Und ja, dann ist sie losgefahren und dann konnte ich es nicht mehr so gut aushalten in der Küche. Also ich war dann schon sehr, ich muss mich hier über den Küchentresen lehnen und es war alles nicht mehr so richtig. Da dachte ich, jetzt gehe ich mal in die Badewanne. Noch ganz kurz so Notiz am Rande. Das Badezimmer hatten wir erst fertig neu renoviert. Das war also erst so 4 Monate alt und ich habe eine riesige Badewanne mir da reingewünscht. Und in der habe ich schon die halbe Schwangerschaft verbracht. Also es war irgendwie so mein absoluter Lieblingsraum. Dann dachte ich, jetzt gehe ich in die Wanne. Das war auch so als Geburtszimmer gedacht, alles so mit Lichtchen und Bernsteinlampen vorbereitet. Habe mich in die Wanne gelegt und während ich da drin lag, solche Hypnobirthing-Meditationen gehört. Damit hatte ich mich in der Schwangerschaft auch viel befasst.
Toll.
Es ist jetzt eigentlich nicht so mein Ding. Es fällt mir unheimlich schwer, mich da so reinzufinden. Ich schlafe meistens einfach ein, irgendwie nach 3 Minuten. Aber das war so was, dann hatte ich was zu tun. Dann habe ich gedacht, so, dann höre ich die jetzt. Und dann konnte ich ja jemandem zuhören.
Das
hat mir unheimlich geholfen. Mhm, also selbst wenn man jetzt vielleicht mit dieser Hypnose an sich, das vielleicht einem sehr schwer fällt, einfach dieses, ich mache das jetzt an und dann höre ich mir diese Geschichte an. Und das war unheimlich hilfreich für mich. Und dann um 4 Uhr habe ich dann irgendwann auf die Uhr geguckt. Ich dachte, du liebes bisschen, meine Hebamme müsste jetzt gleich da sein. Ich wecke jetzt vielleicht mal meinen Mann. So, der ist dann aufgestanden, hat Kaffee gekocht und ja, eine Viertelstunde später war dann meine Hebamme da. Und wir haben uns dann alle gefreut wie Bolle. Also wir haben dann, ich weiß nicht, das war wie wenn man irgendwie auf eine Silvesterparty eingeladen ist.
Geburtsfest.
Wir kamen so, es geht los. Und toll. Die meinte auch schon, ach, es ist ja so gemütlich hier und du siehst ja so schön aus und es geht dir gut. Die hat dann erstmal alle Werte gecheckt, also mit dem Dubton abgehört, die Herztöne und geguckt, wie es mir geht. Tatsächlich nicht den Muttermund kontrolliert, was ich im Nachhinein ganz toll fand. Weil ich glaube, das hätte mich unheimlich unter Druck gesetzt. Wie weit bin ich schon? Und ich habe auch nicht gefragt, absichtlich. Also ich habe wirklich oft drüber nachgedacht, so wie weit bist du denn jetzt wohl? Aber ich wollte nicht fragen, ich wollte nicht dieses, welchen Abschnitt haben wir denn jetzt erreicht? So, ich wollte das möglichst nicht haben und dann war das auch so kein Thema. Ich hätte niemals mich gesträubt, wenn sie gesagt hätte, darf ich mal gucken?
Ja.
Gehört ja auch irgendwie dazu, aber sie hat es nicht gemacht und sie meinte dann nachher so, ich habe das gehört, wie du geklungen hast, wie du dich bewegt hast. Ich wusste, wo du bist und so. Und das, ich meine, habe ihr dann auch voll vertraut. Und so haben wir dann da gesessen und Kaffee getrunken und Datteln gefuttert und
noch mehr Energie.
Ja, genau, in der Wanne. Und ich habe mich auch wirklich sehr viel bewegt, weil ich Spinning Babies im Kopf hatte und dachte, jetzt muss ich mir mal so drehen und mal so legen. Und ich konnte auch wirklich sehr gut fühlen, so durch dieses Belly Mapping. Das bedeutet, man weiß, fühlt mit den Händen, wo ist das Baby im Bauch und anhand der Tritte und Krabbeleien, was man so fühlt, weiß man, wie das Kind in etwa liegt. Das habe ich in der Schwangerschaft auch sehr viel geübt und wusste dann wirklich immer ziemlich genau, okay, das Kind liegt mit dem Rücken auf der linken, auf der rechten Seite. Die Füße sind hier und da. Dann habe ich wirklich versucht, so immer zu gucken, okay, wie bewege ich mich, dass das Kind sich gut bewegen kann. Das war dann auch wirklich eine richtig schöne Zeit. Mein Mann ist eigentlich immer nur so rumgerannt und hat dieses und jenes geholt für uns. Es war richtig nett. Und ich weiß noch, irgendwann kam er dann auch rein und meinte, sag mal, ich dachte, du musst hier ein Kind kriegen. Ihr seid hier nur am Plaudern. Was ist denn hier los?
Eine also richtig schöne so Atmosphäre, ja.
War wirklich sehr schön. Dann irgendwann hat der Hahn gekräht und die Glocken geläutet und ich dachte dann, ach, es ist schon 7 Uhr, Mensch. Und dann weiß ich noch, an dieser Stelle dachte ich dann so, okay, wenn das jetzt wie bei meinem Kind vorher wäre, müsste jetzt so langsam der Geburtsstillstand kommen vom Zeitlichen. Und da ging es mir aber noch total gut. Also auch keine Wehen mit, wo ich irgendwie sagen könnte, die machen mich jetzt völlig fertig oder es waren Wehen, es gab Pausen. Die kamen auch schon so alle 3-4 Minuten. Ich kam gut damit zurecht. War schon anstrengend und so und heftig, aber ich musste zum Beispiel gar nicht tönen, was bei den anderen beiden Geburten so total mein Ding war. Und diesmal war es wirklich einfach nur Atmen, Bauchatmung. Das habe ich wirklich auch viel geübt. Das war auch dann richtig gut, weil wenn man eine Wehe hat, tatsächlich merkt man gar nicht mehr so, wie man das normal tut, wenn man in den Bauch atmet. Und da ich das aber viel geübt hatte, wusste ich, ich mache das jetzt richtig. Und das hat mir total gut getan. Ja, dann sind irgendwann die Kinder aufgewacht und die kamen dann noch kurz rein und wieder erwarten, fand ich das total toll und es hat mich gar nicht gestört.
Ja.
Es war total nett und die haben sich dann auch von mir verabschiedet und haben dann mit dem Papa gefrühstückt und er hat sie dann zu meinen Brüdern gebracht. Die haben dann mit denen einen Ausflug gemacht. Dann kam mein Mann wieder hoch und dann haben wir beschlossen, dass wir jetzt mal den Pool aufblasen, weil das dann doch ein bisschen komfortabler ist als in der Wanne, so groß und breit sie auch sein mag. Ich war auch zwischendurch immer mal wieder aus der Wanne gekommen. Ich hatte das so sehr drin, ich muss auch mal wieder aufstehen und ich muss mich auch mal wieder bewegen.
Und es ist auch gut, ne? Weil man eben, wenn man sehr, sehr lange in der Wanne ist, dann auch manchmal so Kreislaufprobleme kriegt. Also tatsächlich ist es auch quasi so eine Auflage auch bei Wannengeburten, dass man nicht ewig in der Wanne sein sollte.
Das habe ich auch wirklich dann immer wieder raus und mal wehen am Waschtisch und am Wickeltisch und ein bisschen rumlaufen und so und auf der Toilette sitzen, das ist ja auch immer sehr angenehm.
Ja.
Und dann ist es natürlich auch wieder ganz toll, wenn man dann wieder in die Wanne kommt, dann hat man wieder dieses, ach, schön warm und so.
Entspannung durch das warme Wasser,
Richtig, also das hat mir sehr geholfen und dann war ich im Pool und das war natürlich dann vom Komfort nochmal eine kleine Steigerung. Die Kinder sind dann raus, die Haustür habe ich dann quasi unten ins Schloss fallen hören und kurz danach fingen dann wirklich schon die Presswehen an.
Wow.
Also das war total verrückt. Und ich habe das ja gemerkt, dass das jetzt irgendwie andere sind. Ich hatte ja noch nie
Presswehen so richtige. Ja, du bist vorher nie gekommen, genau.
Also diese Schiebewehen. Und ich war dann völlig, sind das jetzt wirklich so Presswehen? Und mein Lieber meinte dann so, ja. Mhm. Und ich dachte so, ja wie, das heißt die Eröffnungsphase ist jetzt, also die Phase, wo der Muttermund vollständig aufgeht, ist dann jetzt irgendwie schon fertig oder wie? Also ich konnte es überhaupt nicht glauben, weil es mir auch so gut noch ging und so. Und sie meinte so, ja, das, ich kann gerne mal nachgucken. Und das war dann auch tatsächlich das erste Mal, dass sie den Muttermund ertastet hat. Meinte so, ja, der ist vollständig geöffnet. Du darfst jetzt mitschieben. Und dann war ich völlig aus dem Häuschen. Dann war es auch schon echt ganz ordentlich, ne? Also das waren dann schon ganz, ganz heftige Wehen. Und dann war ich da ganz begeistert bei der Sache. Das hat dann so eine Stunde angehalten. Und dann dachte ich, jetzt so langsam hätte ich dann auch genug. Also irgendwie sollte jetzt dann nicht mal irgendwie was passieren. Ich habe mich kaum getraut zu fragen, weil ich natürlich im Hinterkopf immer noch so ein bisschen dachte, ja, und es könnte immer noch nicht klappen. So, es war schon irgendwie immer noch so, dass ich so dachte, ja, also ich war begeistert, weil ich weiter war als je zuvor. Ja. Aber es war immer noch so, kann ich das wirklich machen? Dann hat meine Hebamme nochmal nachgeguckt und meinte, ich hätte so eine kleine Muttermundslippe.
Also das sozusagen noch so ein Ministück vom Muttermund, meistens so zwischen Kopf und Symphyse sich so ein bisschen einklemmt oder einfach nochmal so ein bisschen dickwulstig ist. Das schiebt sich dann irgendwann von selber weg oder man kann das manchmal auch ganz gut wegschieben in der Wehe. Also dass man das sozusagen dahinter schiebt und dann ist das verschwunden.
So hat meine Hebamme das dann auch gemacht. Wir haben die dann so zusammen weggebrummt irgendwie. Ja. Und das ging dann auch ganz gut und dann hieß es so, jetzt geht's weiter. Mein Mann saß dann auch inzwischen schon bei mir im Pool und das habe ich gar nicht so mitbekommen. Das ist ja dann auch die Phase, wo man dann irgendwie nichts mehr so richtig, was um einen rum passiert, so mitkriegt. Man ist da irgendwie dann so in seinem
im Tunnel,
Mindset da drin und dann haben wir also weitergemacht und es ging auch immer voran, aber nur so, weiß ich nicht, so wenig. Und sie sagt dann immer so, ja, super, und noch ein bisschen. Und jetzt ist und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Und ich weiß dann, irgendwann war ich auch so, also jetzt sagst du schon seit einer Stunde und es geht gleich weiter. Und ich habe bis so, jetzt reicht es mir aber auch langsam. Wann hört das denn mal auf? Und Presswehen sind ja schon auch sehr körperlich sehr anstrengend. Ja. Das Kind wollte wohl irgendwie nicht um diese Kurve. Sie meinte immer, es muss irgendwie um die Kurve und das ging halt nicht. Und dann hat er gesagt, gut, dann wird jetzt geturnt, also verschiedene Bewegungsabläufe, die meine Hebamme mir dann, jetzt machen wir dieses und jenes. Und ich hatte mir vorgenommen, egal wie fertig du bist, du machst, was die sagt. Wenn du einen Kopfstand machen sollst, machst du einen Kopfstand und ich mache das, ich gebe alles. Und wir haben dann auch wirklich sportliche Höchstleistungen hier vollbracht.
Wow.
Und es ging auch immer ein bisschen weiter und weiter, aber nicht viel. Also es hat sich wirklich sehr gezogen. Ich habe dann irgendwann so Krämpfe bekommen. So Muskelkrämpfe quasi und war dann sehr, sehr erschöpft. Dann hat meine Hebamme dann auch angesprochen, ja, okay, dem Kind geht es gut, die Herztöne sind super, alles in Ordnung, aber du bist langsam wirklich sehr, sehr, sehr erschöpft und es sollte jetzt einfach mal vorangehen. Sie hat auch dann angesprochen, wir können jetzt ins Krankenhaus fahren, das wäre auf jeden Fall eine Option, wenn du das möchtest, aber von so den gemessenen Werten geht es euch beiden noch gut. Es ist nichts Bedenkliches. Aber wenn du sagst, du kannst jetzt nicht mehr, du möchtest nicht mehr, dann könnten wir jetzt ins Krankenhaus fahren, weil du bist langsam sehr, sehr erschöpft. Ich hatte auch wirklich so einen hochroten Kopf und war sehr geschwitzt.
Ja.
Ich habe dann überlegt, ja gut, wenn wir jetzt verlegen, ich kenne das ja schon, dann muss ich mich anziehen, dann muss ich ins Auto steigen und ins Krankenhaus und bis ich dann da bin und bis ich dann eine PDA habe oder einen Kaiserschnitt habe, bis der Anästhesist am Start ist, das dauert in so einem Krankenhaus lange. Das hätte mindestens noch 2-3 Stunden gedauert. Und dann das ging mir dann durch den Kopf und dann dachte ich so, oh Mensch. Und dann habe ich meine Hebamme gefragt, was meinst du denn? Und sie hat dann gesagt, naja, da es dir gut geht, abgesehen von der Erschöpfung und dem Kind auch, würde ich es noch eine halbe Stunde versuchen und dann können wir immer noch ins Krankenhaus fahren. Mhm. Mein Mann hat gesagt, ich mache was ihr für richtig haltet. Dann habe ich gedacht, ja, okay, dann eine halbe Stunde versuchen wir es dann noch. Und dann fiel mir plötzlich ein, das hatte ich irgendwie mal gelesen, dass jede Wehe unheimlich viel irgendwie Magnesium verbraucht. Also, dass man dafür, und dass das auch ein Grund sein kann, warum man solche Krämpfe bekommt. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt eine Magnesium-Brausetablette haben, sofort. Das war dann irgendwie mir ganz wichtig. Die haben wir dann geholt und das habe ich dann runtergekippt und irgendwie wirklich gefühlt, tatsächlich ging es mir dann schon in dem, das war wahrscheinlich eher so psychosomatisch, aber es ging mir sofort besser. Und ich habe mich dann auch mal hingelegt. Also sie meinte dann, wir sollten uns vielleicht mal einfach ins Bett legen, so
mal
auf die Seite.
Ausruhen, das,
genau,
einfach
ein bisschen
mal entspannen, nochmal richtig.
Genau, und ich fand die Vorstellung ganz furchtbar. Also ich dachte so, boah, ich lege mich da nicht hin, das ist ja nicht. Und dann, als ich dann so lag, dachte ich so, ach, das ist ja
auch
wunderbar. Es war super. Und auf einmal meinte mein Mann dann, ja, ich sehe ja da ist das der, sehe ich da Haare, ist das der Kopf? Und dann war ich natürlich völlig aus dem Häuschen, weil ich so dachte, bis dahin habe ich wirklich nicht geglaubt, dass das so richtig geht. Ich dachte so, dass da kann niemals, kann da ein Kind durchpassen. Mhm. Das scheint, ich kann das irgendwie, das geht doch gar nicht. Ja. Und dann war es wirklich so, ja, ach krass, dann haben wir ja jetzt doch schon was geschafft und so.
Ja.
Und das hat mir dann nochmal so richtig so Motivation gegeben. Ja. Dann dachte ich so, nee, also da fahren wir jetzt erstmal nicht mehr ins Krankenhaus. Wenn da der Kopf schon zu sehen ist, dann möchte ich das jetzt doch noch versuchen. Dann meinte meine Hebamme, sie hat das Gefühl, dass ich einfach noch mehr Druck nach unten geben muss und dass ich dafür aber vielleicht nicht mehr genug Power habe. Also wir hatten echt schon vom Gebärhocker über im Stehen über alles versucht. Wie wäre es denn mit der bekannten Käferstellung, meinte sie so.
Manchen also Frauen, Rückenlage.
Genau, Rückenlage. Manchen Frauen hilft das und gefällt das auch. Wir können das ja mal versuchen. Dann haben wir haben so ein Bett, wo man hinten den Lattenrost hochstellen kann. Das haben wir dann gemacht. Ja. Mhm. Und da habe ich mich dann hingelegt und ich fand es direkt, super. Ich hätte es nie erwartet.
Das finde ich auch spannend, wirklich. Es gibt immer mal Frauen, denen das total gut gefällt und die damit auch sehr, sehr gut zurechtkommen. Ja, ich sage ja auch immer in den Geburtsvorbereitungskursen, ne, wenn wir die Geburtsposition durchgehen, sage ich immer, ja, und ganz viel aufrecht und so. Und so ein typischer Hebammenspruch ist ja auch immer, ne, nur Kopfstand ist noch ungünstiger und so. Hm. Aber tatsächlich, ja, es gibt manchmal Frauen, die kommen damit super klar. Und mir hat auch eine Frau nach dem Kurs nochmal gesagt, du darfst das nicht so doll verdammen, weil für mich war das auch die richtige Position. Und dann hat man so das Gefühl, man darf das gar nicht. Also alles, was euch gut tut, ist das Richtige. Ja, also da darf man ganz doll auf sich und seinen Körper hören. Und manchmal ist es eben auch die Rückenlage.
Und wie gesagt, ich habe mich vorher super viel bewegt und viel geturnt und viel gemacht und die meiste Zeit, glaube ich, auf den Knien verbracht. Wie du sagst, man sollte das machen, wo man vielleicht gerne mal so einen Hebammenvorschlag annehmen, auch wenn man vielleicht denkt, oh nee, weil es vielleicht ist es ja dann doch gut und wenn nicht, kann man ja auch wieder die Position ändern. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das Gefühl hat, ich kann jetzt entscheiden, was ich mache und wenn es mir dann doch nicht gefällt, dann machen wir halt was anderes. Und ich fand es halt super.
Ja.
Ich hatte dann in den Wehenpausen, die sehr, sehr, sehr kurz waren, konnte ich mich halt schön anlehnen und mal kurz durchschnaufen. Ich hatte immer noch Schiebewehen und ich habe auch inzwischen gefühlt nichts mehr gemerkt. Also meine Hebamme hat dann mir dann immer die Hand auf den Bauch gelegt und immer gesagt, wenn die Wehe vorbei ist, hat weil ich das überhaupt nicht mehr gemerkt habe. Ich habe nichts, ich war wirklich total so im Tunnel.
Im Tunnel. Also deine Hebamme hat dir so ein bisschen gesagt, wann du mitdrücken sollst. Also wir sagen ja auch immer, ihr merkt das selber, man hat ja diesen Druck, dieses Druckgefühl und weiß eben auch selber, wo man eigentlich so hinschieben muss. Aber ja, wie du sagst, manchmal ist man auch so im Tunnel, ja, so in dieser Geburtstrance, dass man das auch gar nicht mehr so hundertprozentig wahrnimmt. Und manchmal ist es tatsächlich auch gut, wenn die Hebamme einem dann so ein kleines Signal gibt.
Also es war vor allen Dingen so, wann soll ich aufhören zu schieben? Also das habe ich tatsächlich nicht gemerkt. Wann ist die Wehe zu Ende?
Ja. Du warst so enthusiastisch dabei.
Ja, genau. Und dass ich einfach nochmal Luft hole. Und das hat echt super gut funktioniert. Wir haben da ganz toll zu dritt.
Ja.
Mein Mann war der Cheerleader sozusagen. Ja. Also es war wirklich super und es hat mir auch unheimlich geholfen. Ich war mir vorher nicht so ganz sicher, ob ich möchte, dass er quasi unten dabei ist und das alles so sieht. Mhm. Ne? Oder ob er lieber an meinem Kopfende sitzen soll. Aber ich in dem Moment fand ich dann toll, dass er mir quasi den Fortschritt beschrieben hat und ich so wusste, okay, da passiert auf jeden Fall was.
War es für euch beide gut. Und deine Hebamme hatte ja untersucht einmal, du hast ja erzählt von der Muttermundslippe. Hat sie denn dir auch gesagt, wie das Kind liegt? Also lag das denn diesmal in einer anderen Position?
Ja, das lag diesmal genau richtig, wie es liegen soll. Das heißt, der Rücken war quasi auf der linken Seite vom Bauch und es ist also quasi mit dem Köpfchen genauso ins Becken gerutscht, wie es idealerweise sein sollte. Natürlich können Kinder auch quasi mit dem Rücken rechts nach unten dann rutschen. Das funktioniert wohl auch.
Ja.
Aber es in Spinning Babies gibt es die Vermutung, dass die Gebärmuttermuskulatur auf der linken Seite steiler ist, also dass quasi die Steigung da steiler ist und dass das Kind über diese Seite besser reinrutscht.
Wir sagen, dass die meisten Kinder sich so entscheiden, weil das mit der Lage der Organe zu tun hat, ne? Und einfach die Leber an der einen Seite doch ein bisschen mehr Platz wegnimmt und so.
Genau, das ist natürlich auch.
Und dann, aber da war es ja, also an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, in dem Geburtsbericht, ist das Kind ja schon tiefer gekommen. Mhm. Und wenn dein Mann schon die Haare gesehen hat, dann muss es sich ja schon auch wieder gedreht haben. Und da ist jetzt die Frage, hat es sich quasi mit dem Vorderhaupt oder mit dem Hinterhaupt nach vorne gedreht. Also ne, so wie die meisten Kinder liegen oder war es wieder ein Sternguckerkind?
Nee, es war kein Sterngucker. Ah, also es hat sich dann tatsächlich genau so gedreht. Und ich habe das auch in der Wanne schon so die ganze Zeit so vor mir hergesagt. So, wir haben das quasi zusammen so, du drehst dich jetzt so hin und ich hatte da auch so ein Bild an den Fliesen hängen, tatsächlich die ganze Schwangerschaft. So haben wir das abgemacht und so drehst du dich hin. Und der Kopf war aber auch schon so tief, auch dass bei dem Blasensprung dann kaum Fruchtwasser kam, zeigt ja schon, dass der wirklich...
abgedichtet.
Und das war bei meinen anderen beiden Kindern auch nie so gewesen. Ja. Die waren immer die sehr waren hoch im Becken. Dann war das also wirklich genauso, wie es sein sollte und ist auch genauso reingerutscht. Und das hat mich natürlich auch in dem Moment total erfreut. Das war ich jedes Mal so, super, das ist schon mal gut. Irgendwann, nach einigen, das waren glaube ich fast 4 Stunden Schiebewehen.
Okay, also auch eigentlich so die Grenze dessen, was man noch irgendwie als okay betrachtet.
Also ich weiß gar nicht, ob sie mich in der Klinik, meinte meine Hebamme auch, ob sie mich da so lange hätten machen lassen. Da hätten sie wahrscheinlich früher genau eine Saugglocke oder dann doch auch einen Kaiserschnitt tatsächlich gemacht. Also ich denke in der Klinik, das wäre wieder nichts geworden. Und nach 4 Stunden, dann kam er auch echt dann endlich raus. Wow. Also ein Junge geworden. Ja, sie haben ihn mir dann auf dem Bauch, mein erster Gedanke so, was ist das denn? Also ich war wirklich so, was ist das da, klitschiges, warmes? Ich konnte das überhaupt nicht. Ich war so richtig,
du warst noch nicht so weit. Das Kind war noch gar nicht geboren in deinem Kopf.
Was ist das denn jetzt so? Ja. Und, also wirklich im ersten Moment dachte ich so, was haben die mir jetzt auf den Bauch gelegt? Und dann war ich natürlich total begeistert und wir waren schwer aus dem Häuschen und total Wahnsinn. Und jetzt haben wir das echt geschafft. Und es war dann also kurz nach 1, das heißt von Blasensprung mit erster Wehe bis zu seiner Geburt waren ziemlich genau 12 Stunden.
Ja.
Was für meine Verhältnisse super schnell ist. Ja, dann eine Sache, das hat mir meine Hebamme dann gesagt, er kam mit der Hand so vorm Kopf. Und er ist wohl auch so durch den ganzen Geburtskanal, was erklärt, warum das so unfassbar anstrengend war und so lang gedauert hat, weil er wirklich mit dem Händchen zuerst kam. Und
hat
mein Mann
noch
meinte,
ein bisschen schwerer gemacht,
genau, das hätte echt nicht sein müssen. Mein Mann meinte, als er dann die Hand gesehen hat, die dann schon rauskam, bevor der ganze Kerl da war, hat er so gedacht, so von den Lämmern, von den Schafgeburten, so kann man das jetzt nicht einfach packen und so also ein bisschen dran ziehen und so. Und das hat er natürlich nur gedacht, nicht gesagt. Klar. Und ich habe dann nur, Gott sei Dank hat meine Hebamme das nicht gemacht. Die hat gar nichts gezogen oder gedreht. Ja, das Kind war total, also der hat auch nicht gebrüllt, der war total im Frieden, der hat so ein bisschen gequäkt und so in die Gegend geguckt, der war total tiefenentspannt und hat auch wirklich nach 2 Minuten schon so gesucht und angedockt, als hätte er nie was anderes getan, wie ein Profi. Und ich weiß noch, plötzlich fiel mir einer, Moment, was ist denn jetzt eigentlich mit der Plazenta? Die gibt es doch auch noch.
Da war doch was.
Dann habe ich so gefragt, ja wie, habe ich jetzt Wehen weiterhin, bis die da ist? Da habe ich mir noch nie drüber mein Hebamme meinte so, ja, schon. Also kann sein, dass jetzt mal kurz aufhört, aber da kommen dann schon wieder welche. Und dann war ich so dachte ich so, nee, also das...
Jetzt ist Schluss.
Jetzt reicht es mir aber wirklich. Und dann habe ich auch schon gemerkt, so wie wieder eine Wehe kommt. Und ich war echt so, oh nee, also ich will jetzt nicht mehr. Und dann habe ich einmal mitgeschoben und dann kamen die auch sofort rausgeschossen. Und dann meinte meine Hebamme auch, huch, die Nabelschnur pulsiert doch noch. Das war jetzt aber plötzlich, also ging sehr schnell.
Ja.
Und das war dann für mich, da war der Fall dann so erledigt. Also ich war dann wirklich
toll.
Begeistert und es war ganz toll. Also auch dieses Ankommen ganz in Ruhe und die U1 hat die dann auch erst gemacht, 2 Stunden später oder eine Stunde später. Und ich konnte zugucken direkt neben mir auf dem Bett und es war einfach so dieses ganz in Ruhe und wir waren natürlich völlig begeistert und das Kind war ganz entspannt. Also es war richtig, richtig toll. Ja.
Oh, schön. Wunderbar. Genau. Was hat das mit dir gemacht? Also das einfach nochmal so zu merken, ey, ich kann das doch, ja, das klappt irgendwie und das, ja, was hat vielleicht auch dieses Zuhause, das ist jetzt eine rhetorische Frage, ja, was hat dieses Zuhause mit dir gemacht?
Also das war schon echt ein Wahnsinnsgefühl. Ich meine, ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Es ist einfach so, als hätte man was geschafft, was man schon immer schaffen wollte. Also wie gesagt, das war so ein Traum von mir schon immer, schon seit ich ein Kind wirklich bin, wo ich so dachte, ja, und dann habe ich so viele Jahre dann quasi geglaubt, ja, anscheinend kann ich das einfach nicht.
Ja.
Ich meine, es ist ja eh mal ein bisschen schwierig, da irgendwie von Können zu sprechen, aber ich dachte natürlich immer so, irgendwie anscheinend funktioniert das bei mir einfach nicht. Ich bin da, krieg das nicht hin, was vielleicht auch andere mit Leichtigkeit schaffen oder so. Man vergleicht sich da, auch wenn man weiß, dass man es nicht soll und dass es hirnrissig ist. Aber es macht man natürlich trotzdem. Und dann in diesem Moment habe ich so, okay, ich kann das anscheinend doch.
Ja.
Und vielleicht unter anderen Bedingungen wäre das bei den anderen Zweien doch auch irgendwie gegangen. Das war keinesfalls so, dass ich so dachte, oh, ich bereue das oder ich ärgere mich, dass es nicht geklappt hat. Ich bin damit voll okay. Es musste alles so sein, wie es sein musste und das ist in Ordnung. Aber ich kann das. Und
es war toll, diese Erfahrung einfach noch zu machen.
Genau. Und auch dieses Zuhause sein. Einfach, niemand will irgendwas von mir. Ich muss nicht irgendwo hingehen und irgendwas machen. Und ich bin hier zu Hause und ich entscheide, was ich wann wo mache. Und ich hatte so eine tolle Begleitung. Wir waren auch, es war wirklich so eine richtige, so eine Teamarbeit. Das fand ich so schön, irgendwie so. Und es war ja auch nicht nur meine Hebamme, sondern auch eine Freundin. Natürlich haben wir
die Vertrautheit, ne, dass ihr euch einfach gut kanntet.
Genau, und das zusammen so zu erleben, das war einfach so was Besonderes. Und auch für sie, sie hat auch gesagt, so das ist ja nicht was auch als Hebamme nicht, was man irgendwie so jeden Tag hat. Und dann mit meiner Geschichte, wo so viele dann inklusive mir selber gezweifelt haben, klappt das überhaupt? Und das war ganz toll. Und das war auch so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist nicht nur für mich gewesen, sondern auch für das Kind, für uns als Familie und für alle, die vielleicht Ähnliches erlebt haben oder die vielleicht auch denken, ich kann das nicht und das wird niemals funktionieren.
Ja.
Einfach nicht aufgeben.
Als du mir deine Geschichte geschrieben hast, hast du geschrieben, du möchtest gerne anderen Menschen auch Mut machen, für ihre Wünsche einzutreten und sich zu trauen. Und ich glaube, du hast hier jetzt ganz vielen mit deiner Geschichte total Mut gemacht.
Ja, das
vielen
hoffe
Dank
ich.
Dafür.
Ja, gerne. Ja.
Ganz herzlichen Dank für deine Geschichte und für deine Zeit. Ich möchte gerne nochmal ein Buch empfehlen. Wir haben vorhin schon über Ute Taschner gesprochen. Sie hat noch ein aktuelles Buch rausgebracht, ich glaube vor 2 Jahren. Das heißt Natürliche Geburt nach Kaiserschnitt, Praxiswissen von der Ärztin, das Vaginal Birth After Caesarean Buch, das deine nächste Schwangerschaft und Geburt vereinfacht. Und ich möchte das nochmal euch allen ans Herz legen, weil es wirklich so ein Workbook ist. Und die ganzen Dinge, über die du, Anna, dir auch so Gedanken gemacht hast, die kommen da auch drin vor und da wird man so durchgeführt. Und ja, ist wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich für Frauen, die eben nach einer vorausgegangenen Bauchgeburt eine vaginale Geburt anstreben. Anna, deine Hebamme, die dich betreut hat, die hätte das wegen der Ausschlusskriterien bei Hausgeburten eigentlich nicht so richtig machen dürfen. Habt ihr darüber gesprochen, wie das gehen konnte?
Mhm. Ja, da haben wir schon drüber gesprochen, weil das ist ja nichts, was man irgendwie ausblenden kann.
Ja.
Deswegen, ich hatte ja gesagt, dass wir telefoniert haben und sie mir das vorgeschlagen hat und ich hatte da gar nicht dran gedacht, weil ich dachte, das geht ja gar nicht. Wir haben dann, sind wir erst übereingekommen, dass wir es so machen, dass sie kommt und mich begleitet zu Hause.
Ja.
So lange, wie wir uns beide damit gut fühlen und wohlfühlen. Ja. Aber wir haben schon so geplant und auch Tasche gepackt und so. Wenn irgendwas nicht nach Plan gelaufen wäre oder wir ein ungutes Gefühl auch nur gehabt hätten, dann wären wir auch vollkommen selbstverständlich sofort in die Klinik gefahren. Ich habe auch gesagt, das ist nicht um jeden Preis, auf jeden Fall. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich möchte eine faire Chance auf eine vaginale Geburt. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Und dann ist das okay. Und dann soll es altert nicht sein.
Ja,
und
das ist sozusagen die Frauenperspektive. Und jetzt kommt nochmal die Hebammenperspektive. Mhm. Ne? Also das war ja für Sie schon auch eine schwierige Geschichte, ne? Diese Betreuung zu übernehmen.
Mhm. Ja, das war auch nichts, was sie, glaube ich, so leichtfertig gemacht hat. Auch nicht so ganz einfach natürlich für sie. Und ja, ich werde ihr für immer und ewig dankbar sein, dass sie es trotzdem auf sich genommen hat, trotz dieser Widrigkeiten, das zu machen für uns.
Ja, also da hattest du auch total Glück, dass du einfach eine Freundin hattest, die Hebamme ist und die dich begleitet hat. Also das war schon eine sehr, sehr spezielle Situation. Ich möchte mal sagen, deine Freundin war da auch sehr mutig, das zu machen, diese Betreuung zu übernehmen, weil das eben eine ganz schwierige rechtliche Kiste ist, weil es einfach nicht empfohlen ist, diese außerklinische Betreuung nach 2 vorausgegangenen Kaiserschnitten zu machen. Ja, aber bei dir hat das so geklappt und da kann man einfach nur sagen, alles ist gut gegangen, du bist happy, ihr seid alle gesund, schön, dass es so geklappt hat. Es ist nicht unbedingt eine Geburt so, wie sie stattgefunden hat, zum Nachbauen. Ne? Also wenn ihr in derselben Situation seid, werdet ihr wahrscheinlich keine Hebamme finden, die mit euch eine außerklinische Geburt macht, weil es eben, wie gesagt, so ein bisschen außerhalb der Spielregeln ist. Warum wir aber diese Geburt trotzdem euch erzählt haben, ist, weil wir einfach zeigen wollen, was möglich ist, wenn man etwas möchte. Und es gibt ja Kliniken, die vaginale Geburten nach Kaiserschnitten anbieten. In deinem Fall, Anna, hast du das ja auch versucht. Und da war dann leider irgendwie das Pech, dass das dann doch nicht geklappt hat. Das ist ein Skandal. Das ist tatsächlich auch ein Anwurf an die Wahlfreiheit. Die Kliniken sollten sich auch bereit erklären, diese Geburten zu betreuen, eben nicht gleich den Kaiserschnitt vorzuschlagen, weil die Alternative oder die Konsequenz davon eben auch manchmal ist, dass sich Frauen dann andere Wege suchen, die dann vielleicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Es hätte ja auch sein können, dass eine Frau dann sagt, ja, dann mache ich eben eine Alleingeburt. Auch da kann alles gut gehen. Glücklicherweise gehen Geburten ja in den allermeisten Fällen gut. Aber es wäre dann eben schon heikel gewesen, einfach ohne eine Betreuung. Jedenfalls ist es wichtig, auf seinen eigenen Körper zu hören und auf seine Wünsche und Gefühle zu hören und sich dann eben auch zu überlegen, wie kann ich mir das ermöglichen, ja? Oder wie kann das vielleicht doch für mich möglich werden? Und nicht ein, nein, das geht nicht, sofort zu akzeptieren, sondern vielleicht auch manchmal zweite, dritte Meinungen einzuholen, wenn man da eben auf so einem Weg ist und auf so einer Suchspur ist.
Ich möchte noch ergänzen, dass es unheimlich wichtig ist, dass man einfach das tut, was sich für einen selbst gut anfühlt im Bereich der Möglichkeiten, die man eben hat, dass man einfach so viel über sich lernt und dass man da einfach auf sich hören soll. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Vielen Dank. Bevor ich mich jetzt gleich von Anna verabschiede, möchte ich euch noch was mit auf den Weg geben. Ich weiß ja nicht, wie es euch beim Hören dieser Folge gegangen ist und welche Meinung ihr euch gebildet habt. Aber für mich ist es so. Wenn man sich Annas Geschichte anhört, ist es sehr leicht, die Hebamme zu kritisieren und sich über ihr Tun abseits der Regeln aufzuregen. Und obwohl ich Anna ihre Geburtsreise von Herzen gönne, bin ich auch nicht ganz so happy damit. Denn die Ausschlusskriterien haben ja einen guten Grund, nämlich den, die außerklinische Geburtshilfe sehr sicher zu machen. Das habe ich ja auch in der ersten Geburtskanalfolge ausführlich mit meiner Kollegin Jessica Strickmann besprochen. Und natürlich führen solche Erzählungen dann dazu, dass Hebammen als unverantwortlich abgestempelt werden. Wenn wirklich mal was passiert, ist es ja auch total schrecklich und führt dazu, dass das ganze Hausgeburtskonzept in Frage gestellt wird. Aber wenn wir nur auf die Hebamme schauen, dann entgeht uns ja der eigentliche Skandal an der Geschichte. Anna wollte ja total konform mit den Empfehlungen ihr Baby in einer Klinik bekommen. Sie hat alle Kliniken im Umkreis abgeklappert und sie haben alle eine spontane Geburt abgelehnt. Das Argument für eine Klinikgeburt ist doch immer die Sicherheit, die Möglichkeit, jederzeit einen Kaiserschnitt machen zu können. Und dann möchte eine Frau genau diese Sicherheit und bekommt stattdessen eine OP angeboten. ÄrztInnen wollen, dass Frauen nach 2 Sektios zur Geburt in eine Klinik gehen, betreuen sie dann dort aber nicht nach ihren Wünschen. Also hier gibt es doch ein ganz klares Dilemma zwischen Wahlfreiheit und Wunsch und der Realität. Und das ist auch der Grund, der überhaupt erst zu dieser Hausgeburt geführt hat. Und das ist doch das Verrückte an dieser Geschichte. Ja, und wenn ihr diesen Geburtsbericht jetzt auch so spannend fandet wie ich und Lust habt, noch mehr solche Geschichten, Geburtsgeschichten zu lesen, 2 weitere Wieback-Geschichten findet ihr auch auf dem Hebammenblog und das packe ich euch auch in die Shownotes. Und das war für heute der Geburtskanal. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen. Abonniert gerne den Kanal, um beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Das wäre eine wunderbare Unterstützung dieses Projekts. Merci dafür. Alle Links zu den Themen, über die wir gesprochen haben, findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein paar Sternchen da. Und wenn ihr mehr Geburtsberichte hören möchtet, weil euch dieses Format gefallen hat, schreibt mir doch gerne im Insta-Post zu dieser Folge oder in den Kommentaren auf der Podcast-Seite auf hebammenblog.de. Die Links dorthin sind ebenfalls in den Shownotes zu finden. Und das war's für heute. Macht's ganz gut und tschüss, liebe Anna. Tschüss, ihr da draußen.
Tschüss.
Tschüss.